Ein Hallo und ein herzlich willkommen zu Screentime Sportfolge 74 und das Ganze auch wieder mit einer längeren Pause. Man muss sagen, die Themen füllen sich nicht ganz so pickepacke voll, deswegen immer die Folgen, die dann kommen, versuchen wir deshalb reichlich auszufüllen und das haben wir wieder getan und das machen wir wie immer nicht alleine oder das mache ich besser gesagt nicht alleine, wie er heißt bei Person und das ist nämlich auch wieder am heutigen Tag David Bücker. Hallo David.
Hallo Luca und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, wir haben uns eine kleine Osterpause gegönnt, aber haben natürlich zahlreiche Themen für euch zusammengestellt. Luca hat eben schon gesagt, so ganz pickepacke voll wäre es vielleicht vor 2-3 Wochen noch nicht geworden. Jetzt ist es aber auf jeden Fall der Fall. Magenta hat das WM-Team vorgestellt. Die Tour de France läuft ab 2027 auch im ZDF. Der DFB verschiebt die Drittliga-TV-Ausschreibung und natürlich haben wir wieder spannende Quoten für euch aufbereitet, Bewertungen gesammelt mit euch gemeinsam bei Instagram @screentime.sport. Gerne reinfolgen und mitdiskutieren. Und wir haben auch wieder zahlreiche Lacher der Woche gefunden aus verschiedensten Sportübertragungen. Was ist kurios schiefgelaufen? Was hat uns belustigt und auch bei den Beteiligten vielleicht für Belustigung gesorgt? Hat heute aber auch so einen leicht ernsten Charakter, deswegen lohnt sich das dranbleiben. Wir danken an der Stelle für euer Feedback. Unter anderem zu Darts, wo wir mit Nils nochmal im Austausch waren, zum Beispiel, wer dann möglicherweise die übernächste Darts-Weltmeisterschaft bei ProSieben kommentiert, zum Beispiel Basti Schwele oder vielleicht sogar das Elmar-Paulke-Comeback, der ist aber bei der Promi-Darts-WM eingespannt bei ProSieben. Luca, hast du dann Bauchgefühl? Ich persönlich erachte es als eher unwahrscheinlich, dass Elmar zu ProSieben geht, aber jetzt habe ich es wahrscheinlich gesagt. Ich tendiere eher zu einem DAZN-Verbleib, was meinst du?
Ja, wird sich zeigen, was sich ergibt. Ich vielleicht ein ganz neues Gesicht, wer weiß, ob sich bei der DAZN-Regie auch noch was tut. In Richtung Privatfernsehen, vielleicht sagt man ja auch, okay, man nutzt jemanden aus der ProSieben-Schiene, den man halt eben intern quasi dann dadurch als Lösung setzt, was ich aber als im Darts, ich sag's mal, gibt's ja bei DAZN größtenteils oder auch eben Basti Schwele bei Sport 1 eigentlich ein großes Pool an Kommentatoren, deshalb ja, wird sich das wenn relativ wir ehrlich begrenzt sind, halten.
Nur ne? Von Kirsten und Adrian Geiler.
Ja, eben, also. Genau, deswegen schwierig, also deswegen, ja, ich hätte jetzt fast schon gesagt, Basti Schwede zu ProSieben, aber wird sich zeigen, ganz einfach.
Ja, genau, das sehe ich ähnlich und die Zeit wird da ja auf jeden Fall noch ein bisschen was mit sich bringen. Es gibt ja auch noch eine Darts-WM bei Sport 1, das ist ja sicher. Dann hat uns Mirko die Fragen gestellt, bevor wir dann gleich über Magenta und die FIFA-WM 2026 sprechen. Luca, wie ist es jetzt eigentlich mit der Icon League bei Sky, dass die Icon League mitunter regelmäßig bei Sport 1 zu sehen ist? Das wissen wir ja, aber bei Sky, das scheint ja jetzt erstmal ein einmaliges Phänomen zu sein. Was glaubst du generell, wie sich diese ganzen Fußball, Hallenfußballserien im Free-TV oder generell im linearen Fernsehen schlagen in Zukunft?
Ich glaube, dieses eigene Ding war ja nur wegen Triple der Fall, dass man dann gesagt hat, okay, man zeigt ein Spiel dann dadurch live. Ich glaube, sonst bleibt das ja, wie du sagst, bei Sport 1 mit den Einspielungen, die man dort dann hat im Live. Aber ich meine, die Entwicklung ist ja zumindest aktuell etwas rückläufig gewesen. Die Baller League ist ja in Deutschland zumindest nicht mehr dabei. Jetzt haben wir nur noch Icon und Kings League und wie sich das Ganze entwickelt, finde ich interessant. Ich meine, wie gesagt, es hat sich ja schon einer ist ja schon mal weniger geworden. Jetzt haben wir nur noch zwei. Ist die Frage, ob es dann nächstes Jahr nur noch einer wird. Aber das ist ein anderes Thema. Ich würde mal sagen, die größte Liga ist aktuell die Icon League und ob sich da Sky nochmal ranwagt, mehrere Spiele zu zeigen, keine Ahnung. Ich meine, die Spiele sind ja frei verfügbar, deswegen, keine Ahnung, sehe ich da jetzt nicht den Need dazu, sich da irgendwie ein Recht zu kaufen. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja auch lukrativ.
Und in den letzten Tagen auch viel zitiert, das grüne Jackett, der Kampf beim Masters im Golf. Wer holt sich da den großen Titel? Sportsfreund McIlroy war erfolgreich und Mirko hat uns gefragt, warum läuft denn das jetzt bei Sky? Wir haben vor einigen Episoden über den großen Rechte-Change gesprochen. Magenta ist da natürlich das Stichwort. Warum lief das Masters jetzt noch bei Sky oder bleibt das vielleicht sogar, Luca?
Das bleibt, weil man hat sich die Majors ja weiterhin gesichert bei Sky. Das ist ja, ich sag mal, ähnlich das Paradoxon wie ja beim Tennis. Das ist ja alles immer, was aufgeteilt ist, aber die Majors im Golf, die bleiben bei Sky, also alles drumherum. Die PGA-Tour ja seit dieser Saison oder seit diesem Jahr bei der Telekom bei Magenta Sport und bei Magenta TV und deshalb hat man aber weiterhin bei Sky die Rechte für die Majors. Also das, was wichtig ist, bleibt auch bei Sky.
Ja, genau so ist es. Und da werden wir natürlich auch immer wieder drauf schauen, was sich da in den nächsten Monaten dann tut, eben mit den ersten Umstellungen, die ja auch bereits vollzogen sind. So, und dann kommen wir zu unseren großen Themen und starten mit der FIFA WM 2026 bei der Telekom. Da sind zumindest schon mehr Informationen offiziell, als wir es beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen wissen. Über Free TV werden wir gleich noch sprechen. Vorher nochmal die gesammelten Fakten. Was wissen wir bereits? 104 Spiele, und zwar alle dieses Turniers, gibt es nur bei Magenta, 44 davon stand jetzt exklusiv, 3 Kanäle, das kennen wir schon von den vergangenen Turnieren. Das Team ist auch vergleichbar, Hummels, Kemme, Kerner, Von Torra, Müller, Fuß und Klopp waren jetzt die prominentesten, die bei der Pressekonferenz am Start waren. Im Kommentatorenpool gibt es keine großen Veränderungen, Julian Engelhardt, Robbie Huhnke und Cornelius Küpper kommen neu hinzu. Dazu kommen natürlich noch Social Hosts, wo sich ein bisschen was getan hat, 2 unterschiedliche Studio-Standorte, München und New York. Und dann gibt es ja sowas wie so ein Breakfast Club, das Morgenprogramm, das war ja auch bereits schon angekündigt, Luca, ab 7 Uhr morgens für alle jetzt auf freiem Funbar. Es gibt wieder so alte Spiele, also Strassi und Thomas Wagner treffen sich dieser Tage, um das WM-Finale von 74 zu kommentieren. Thomas Müller und Wolf Fuß haben sich um das 7:1 gegen Brasilien von vor 12 Jahren gekümmert. Alles in allem, welche Neuerungen oder welche Besonderheiten sind dir noch aufgefallen jetzt bei der Pressemitteilung, die vorher noch nicht so klar waren? Stichwort vielleicht auch doch noch mehr Free-Zugänge oder Konferenzen sogar kostenlos. Luca, da sticht ja doch ein bisschen was heraus.
Ja, rausstach in dem Sinne, dass das Thema UHD ja doch dann ein Hardware-exklusives Thema bleibt bei der Telekom. Das war ja auch nochmal so ein Thema, UHD, was man ja im Winter bzw. im Herbst letzten Jahres noch so ein bisschen als Fragezeichen gesetzt hat, dass man UHD breitflächiger einsetzen wolle. Aber das bleibt jetzt wohl ganz klar bei den Magenta TV-Hardware-Geräten, also exklusiv für die Kunden, die sich halt längerfristig natürlich bei Magenta dann anbinden, dass sie sich dann auf der eigenen Hardware dann UHD anschauen können. Und das war ja, wie gesagt, anders angedacht, aber ich glaube, aufgrund des großen Interesses wollte man da jetzt kein großes Risiko eingehen.
Wird es denn diesmal wenigstens wieder nativ in UHD produziert? Das war bei der EM vor 2 Jahren ja noch anders, ne? Haben wir da eigentlich was gehört zu?
Bisher glaube ich noch nicht. Also da hat man noch nichts gehört, ob das jetzt natives oder nur hochskaliertes ist, aber wird man sehen. Also ich glaube, die nächsten Tage oder Wochen wird man sicherlich auch nochmal von der FIFA was zum Thema UHD hören. Aber dass man zumindest das auch mal anbietet, ist ja auch schon mal ein großes Thema, was ja der Telekom ja auch immer oder offensichtlich sehr wichtig ist.
Genau, auf jeden Fall. Außerdem gibt es unter anderem das erste Spiel von Südkorea bereits kostenfrei für alle. Unter anderem auch eine der Konferenzen am 3. Gruppenspieltag, Tunesien gegen Japan am 21. Juni. Ja, und da wird ein bisschen hin und her gesprungen. Es gibt 2 Kommentatoren vor Ort, Wolf Fuß und Christian Straßburger. Vorab erstmal die Frage dazu, ist das weniger, genauso oder mehr, als wir erwartet haben?
Aber es ist genauso, wie man es erwartet hat. Also man arbeitet auf hohem Niveau oder also auf einem Top-Niveau, also sehr, sehr hohem Niveau, wollte ich damit sagen. Deswegen... Also viel mehr oder viel zu vor Ort ist halt schwierig. Also ich meine, 2 vor Ort zu haben, ist ja schon mal auf jeden Fall mal was. Ja klar, jetzt kannst du sagen, die zeigen alle Spiele, aber ist ja logistisch ja auch so ein Thema, alle Kommentatoren vor Ort zu bringen. Geht ja fast schon gar nicht bei so, mittlerweile so einem großen Turnier bei der WM. Ich meine, vor 20 Jahren hättest du es sicherlich noch bringen können oder WM Japan oder sowas. Japan, Korea hättest du es sicherlich noch machen können, aber ich glaube, in der heutigen Zeit, wie gesagt, mit so vielen Spielen und mit so einer 3-Länder-WM, wo es ja auch um sehr viele Kilometer geht, ist das schon sehr, sehr krass. Deswegen finde ich da 2 Kommentatoren und auch mit dieser Base dann in den USA, finde ich schon sehr, sehr gut gelöst.
Ja, wir sind dann natürlich gespannt, wie sich die ganzen Kommentatoren und Kommentatorinnen oder eine im Fall von Christina Randern auf die Spiele verteilen. Da werden wir sicherlich wieder so unser internes kleines Tippspiel schieben, auch mit den Öffis, wo die Vorortquote ja noch nicht ganz so klar ist. Dann kommen wir doch, würde ich sagen, erstmal auf diese große Thematik der Werbung in den Trinkpausen zu sprechen, Luca. Es sind ja 3 Minuten Trinkpausen angesetzt, nach etwa so 22 Minuten. Wie viele Sekunden davon dauert es, bis die Werbung losgehen kann? Wie lange darf die Werbung sein und wann musst du wieder aufgehört haben?
Also die ARD bzw. ARD Media hat ja, und das ist ja hervorgegangen, oder dann wurde es zum großen Thema, dass man Werbung bei der WM bringen kann in der Trinkpause. Und in gewisser Weise ist ja so, dass es ein festes Zeitfenster dazu gibt, wann die Werbung denn ausgespielt wird. Und daran wird man sich halten. Man hat ja die Pakete bereits ja jetzt schon tatsächlich verkauft und die sind, wenn ich es richtig liege, da könnte ich jetzt auch Thema Live-Recherche nochmal gucken, aber die müssen so um die 2 Minuten liegen, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere. Aber das wird sich ja relativ schnell zeigen.
Ja, das kriegen wir auf jeden Fall noch rausrecherchiert. Ich werfe jetzt auch mal Zahlen rein. Du kannst im Fall der Fälle gerne nochmal korrigieren. Ich habe mir 130 Sekunden aufgeschrieben, 20 Sekunden nach Beginn der Werbung. Aber was ich bei der ARD zum Beispiel sehe, die maximale Gesamtlänge der Werbeunterbrechung Cooling Break beträgt 80 Sekunden. Also wir holen die Stoppuhr, glaube ich, würde ich sagen, nochmal raus.
80 Sekunden, 1 Minute 20, ja, genau. Okay, dann war, ich ein bisschen falsch von der Zeit. Die haben ja noch den Golden Break, also die, wie man es auch bei Sky kennt, vor dem Topspiel hat man ja auch immer diesen einen Spot, der ist dann maximal 40 Sekunden lang. Und das dann eben vor dem Anstoß, aber genau, dieser Cooling Break, also die Trinkpause, da gibt es dann 6 Spots, die man dann verkaufen kann. Und die sind eben kalkuliert vor 3 Sekunden und maximale Laufzeit ist dann eben 80 Sekunden dafür.
Genau, bei den Öffentlich-Rechtlichen kommt natürlich noch dazu, sie können ein bisschen was refinanzieren, aber naja, es ist ja so ein bisschen tricky dann auch, wenn man sich überlegt, was dann nach 20 Uhr passiert oder an Sonntagen. Das ist ja durchaus interessant, wie das dann umgesetzt wird.
Ja, es sind ja auch dann nur 6 Spiele, wenn die jetzt, also ich meine, sie haben es auch selber geschrieben, dass es nur 6 Spiele sind, genau, 6 Spots in den Cooling, also 6 Spots mit Cooling Breaks werden verkauft und das sind dann 6 Spiele. Ja, die werden dann dementsprechend dann gezeigt, also großenteils 3 Spiele dann in der Gruppenphase und 2 Sechzehntelfinale und ein Achtelfinale, die mit Cooling Break Pausen auskommen müssen.
Genau so ist es. Und wie die anderen damit umgehen, das werden wir uns natürlich noch anschauen. Also falls ihr andere Stimmen gehört habt und anderem, wie das der ORF machen will oder auch andere Partner, dann schreibt uns da gerne. Und die US-Sender werden sich dann natürlich auch was ganz Besonderes einfallen lassen. Ich glaube, da können wir uns schon mal drauf freuen. Dann nochmal kurz Stichwort Türkei. Das war ja erstmal die Frage, ist die Türkei bei der WM dabei? Die Antwort ist ja. Und jetzt ist auch klar, Magenta TV überträgt alle 3 Vorrundenspiele auch mit zugeschnittenem Fanangebot aus türkischer Sicht. Das heißt, es gibt ähnlich, wie wir das bei The Zone schon von den Länderspielen oder von den Gala Champions League Spielen kennen, nicht nur türkischen Kommentar, sondern in dem Fall dann auch Analysen und eine Expertise. Und ja, sind wir auch gespannt, wie das dann technisch abläuft. Wir erinnern uns bei der EM Österreich gegen Türkei. Ich glaube, im Regen von Leipzig am Ende ist sogar der YouTube-Stream noch zusammengekracht. Also der wurde überhaupt erst hergestellt. Ja, das kann ja nicht viel schlechter funktionieren, Luca.
Nee, dass man das mit dem türkischen Kommentar macht, gut. Ich habe auch noch mal Live-Recherche gemacht. ORF zeigt auch Werbung. Also haben wir das auch schon mal abgearbeitet. Kam nämlich am 2.4. die Meldung, ORF zeigt auch Werbung während der Trinkpause.
Ja, und dann gibt es noch ein bisschen Rahmenprogramm. Wir hatten es eben ja schon erwähnt. Unter anderem waren die Von Torras für eine Doku unterwegs. Und dann ist ja noch ein großes Stichwort, was dann aufkam, YouTube. Die Broadcaster bekommen wohl die Möglichkeit zugestanden, dass sie die ersten 10 Minuten als Snippet quasi live zur Verfügung stellen können. Das heißt jetzt, die FIFA hat nicht gesagt, hier YouTube darf, sondern die FIFA hat gesagt, die Medienpartner dürfen über YouTube das und das. Unter anderem auch am Ende bessere Zugänglichkeit fürs FIFA-Archiv wurde erwähnt. Und dazu vielleicht erstmal deine Meinung. Was glaubst du, was da in Zukunft kommen kann? Ich gebe dir mal noch einen kleinen Input mit von Kollege Nikolas Palzo von DWDL. Der hat geschrieben, Zitat, zum Thema, welche Ambition YouTube vielleicht dann 2030 haben könnte. Die Fußball-WM passt ökonomisch besser zu einem werbefinanzierten Modell als zu einem reinen Abo-Modell. Ein Turnier, das nur alle 4 Jahre stattfindet, eignet sich weniger gut, um langfristig Abonnenten zu halten. Genau deshalb sind Weltmeisterschaft, Olympia oder EM für werbefinanzierten TV-Logiken besonders attraktiv. In den USA hält für 26 weiter Fox Sports die englischsprachigen Rechte, Telemundo, NBC, Universal die spanischsprachigen. Gerade deshalb spannend, was 2030 passiert. Für Fox wäre der WM-Verlust natürlich ein Prestige- und Vermarktungsschaden. Für Telemundo noch gravierender, der Verlust eines der stärksten Ereignisse überhaupt im spanischsprachigen US-Fernsehmarkt. Und sollte YouTube zum Zug kommen, wäre dies ein weiterer Sieg von Big Tech über Big Media, wie er geschrieben hat.
Also das Ding ist, Live-Übertragung aktuell zumindest auf YouTube ist ja jetzt nichts Neues. Also, dass man halt Livestreams über YouTube zeigt. Ich meine, viele, in Anführungszeichen kleinere oder zumindest Wettbewerbe oder Serien, die sich gerne über YouTube zeigen wollen, machen das ja auf YouTube sehr gut. Und dadurch zeigt man ja auch in gewisser Weise, Abrufzahlen sind ja dadurch sehr, sehr gut. Die Zugänglichkeit ist ja auch dementsprechend. Und ja, ist ja für die FIFA sicher auch nochmal gut, sich auf YouTube weiter, ich sag's mal, breiter zu machen. Und ja, wer weiß, wenn YouTube sagt, wir wollen uns die Rechte dadurch sichern, quasi wie so ein Global Broadcaster, also dass ein Sender alles hat, ist ja für die FIFA ja auch nicht schlecht, weil, ich sag's mal, dann können die ja zumindest auch konzentriert sagen, was vielleicht gezeigt wird oder über was auch berichtet wird, muss man vielleicht auch ein bisschen im Hinterkopf haben, wie man gewisse Sachen dann auch zeigt. Das, ich meine, in Deutschland sind ja die Rechte dementsprechend ja auch noch weiterhin verteilt und ich kann mir zumindest vorstellen, dass YouTube da den brachialen Weg noch nicht eingehen möchte, aber zum Beispiel dann in den USA, wo YouTube ja sowieso schon viel hält, auch mit YouTube TV, ne, dieser eigene TV-Streaming-Anbieter von YouTube, dass man da auf jeden Fall deutlich mehr reingeht und das könnte vielleicht in dem Sinne der erste Schritt sein, aber das wird sich zeigen. Ich glaube, da will die FIFA sich im Endeffekt noch besser auf dem, gerade auf dem US-amerikanischen Markt noch mal besser platzieren.
Ja, ich bin gespannt, ob sich da in der Hinrichtung, wollte ich schon sagen, um Gottes Willen, in der Richtung noch was tut und dann natürlich auch, wie krass diese YouTube-Möglichkeit genutzt wird. Kommen wir nochmal drauf zu sprechen, zur Verfügbarkeit der Spiele. Ich habe jetzt mal reingeschaut, die Türkei spielt, wenn ich das jetzt richtig sehe, zweimal um 6 Uhr, einmal um 4 Uhr, alle 3 Spiele in der Vorrunde exklusiv bei Magenta. Was ist denn eigentlich mit unserer Perspektive, dass es vielleicht über ARD und ZDF hinaus doch noch einen Free-TV-Partner gibt? Man hält sich bei RTL relativ bedeckt im Moment und sagt, wir berichten groß drumrum, gerne auch mit, also wir haben Reporter vor Ort und wir zeigen euch so viel, wie wir dürfen, aber ja, live bisher auf jeden Fall nicht. Aber ehrlicherweise bei uns ist ja immer noch die Vermutung da, dass vielleicht RTL dazukommt. Ich habe jetzt überlegt, die Türkei-Spiele wären ja eine Möglichkeit mit den Uhrzeiten. Naja, vielleicht lässt man sich das dann nochmal durch den Kopf gehen. Aber es gibt ja durchaus attraktive Anstoßzeiten, bei denen Magenta die bisher Spiele exklusiv hat, wo man sich denkt, also da vielleicht noch ein bisschen was zur Refinanzierung sich reinholen. Durchaus denkbar. Ob RTL das Geld aktuell locker machen will, weiß ich nicht. Aber zum Beispiel Frankreich gegen Senegal, 16. Juni, 21 Uhr. Also das ist doch eigentlich auch ein Free-TV-Spiel.
Absolut. Also ich glaube jetzt nicht, dass man alle Türkei-Spiele bei RTL zeigt. Weil dafür ist
Das glaube ich auch nicht.
Das will Magenta sich dann doch nicht vom Brot nehmen lassen. Das auf jeden Fall nicht. Aber wie du schon sagst, es gibt ja auch, wenn man die Free-TV-Rahmenpläne mal sich vor Augen führt, wie viel Luft auch so, ich sag's mal, in den Abendstunden ist, so zwischen gewissen Spielen, auch schon in der Gruppenphase, ist dann schon ein bisschen erschreckenserregend, wenn man dann keinen.
Nach dem ersten Deutschlandspiel zum Beispiel. Die ARD überträgt Deutschland gegen Curaçao ab 19 Uhr. Um 22 Uhr startet bei Magenta exklusiv die Niederlande gegen Japan und das andere Spiel aus der deutschen Gruppe, Elfenbeinküste gegen Ecuador, ist dann wieder im Free-TV zu sehen. Und die Frage ist dann, was macht die ARD zwischen 22 Uhr, wenn das Deutschlandspiel rum ist, und 1 Uhr, wenn das andere Spiel startet? Da sieht man auch schönen Unterschied wahrscheinlich bei den Öffis, was vor Ort ist und was nicht.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich sage jetzt mal, dadurch könnte man ja bei RTL reingehen. Ob man dann genau vielleicht das Spiel zeigen würde, ist eine andere Frage. Aber who knows? Also gerade beim Thema Werbung ist ja dann gerade der Abend mit Fußball perfekt und ich glaube, für den Preis, in Anführungszeichen, den RTL zahlt, kriegen sie dann auch viel zurück, vor allen Dingen, weil sie dann auch eine WM zeigen können. Die Frage ist dann, ob das auch alles so passiert, aber auszuschließen ist nichts. Vor allen Dingen, die Telekom hat ja auch dann was davon, dass sie von ihren erworbenen Rechten ja auch nochmal was zurückbekommt. Ja, die haben auch die Kooperation mit ARD und ZDF, aber ich sag mal so, einen gewissen Zusatzbonus zum Zusatzbonus, den man sich ja schon ersichert hat, wäre ja schon nicht schlecht und vor allen Dingen ist ja für die Sichtbarkeit auch von Magenta TV nicht schlecht, weil je nachdem, muss man sagen, ist ja auch nochmal zusätzliche Werbung, die ja nochmal auf einem anderen Sender gut platziert werden kann.
Genau, was Springer auch schon berichtet hat, ist, welche ÖFI-Personalien dabei sind. Da stehen die offiziellen Bekanntgaben bisher noch aus. Laut Informationen dort sendet das ZDF wohl wieder aus Berlin. Das kennen wir ja schon von vor 2 Jahren. Wir waren ja vor Ort, also du nicht, aber zumindest, ja, leider Luca nicht, aber mit den Kollegen vom Kommentatorenblog.de. Schöne Grüße. Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer. Ich würde sagen, KMH, ist es ihre letzte WM, wenn es so kommt, Luca?
Würde sich zeigen, würde ich jetzt hier spontan kein Urteil abgeben, aber ich sage es mal so, viele werden jetzt danach nicht mehr kommen, aber ich glaube, das ist relativ normal, das so zu sagen, dass dann viele nicht mehr danach kommen. Ich meine, vielleicht noch die nächste, aber mal sehen.
Ja, Chris Kramer, Per Mertesacker sind wohl wieder gesetzt, Fritzi Kromp möglicherweise auch dabei. Lee Engels wird wohl Nachfolgerin von Sven Voss im DFB-Quartier. Außerdem sind Florian Schiedrich und Nils Kaben wohl als Interviewer eingeplant und auch Amelie Stiefvater und Alex Ruder, ja vor allem sicherlich dann sowas wie Bernd Schmelzer bei den deutschen Nationalmannschaften in ARD, auch für die Einspieler zuständig. Und was den Kommentar, ja, dann von vor Ort, Fragezeichen, alle drei angeht, Claudia Neumann, Oliver Schmidt und Gary Pauband. Soweit für dich überraschend oder eigentlich alles so, wie man es gewohnt ist? Lilly Engels, glaube ich, folgerichtig angesichts der aktuellen Entwicklung und ansonsten keine großen Überraschungen, oder?
Nee, eigentlich nicht. Also da ist jetzt nichts, was jetzt zumindest den Entwicklungen nach, wie ARD und ZDF, ich sage jetzt mal, in den letzten Jahren gefahren sind mit ihren Personal ist das in dem Sinne folgerichtig. Du hast gesagt, Lili Engels. Alex Schlüter wird sicherlich ja auch jetzt dann im Sommer auf jeden Fall bei der WM dabei sein. Das hat er ja auch schon in gewisser Weise hier und da ja schon, ich sag's mal, bestätigt. Aber wäre jetzt auch ein Wunder, wenn es nicht so wäre. Aber ich sag's mal, das sind jetzt vielleicht die neuen oder ich sag's mal, die prominentesten neuen, die dann dabei wären bei der jetzigen WM, die dann kommt im Sommer.
Genau, die ARD-Studiosendungen sollen wohl aus Köln kommen und werden dann übernommen von der bisherigen DFB-Teamreporterin Lea Wagner, die ein Kind erwartet, von daher wahrscheinlich auch aufgrund der Reisestrapazen. Einfach nicht möglich. Sedlacek, Schweinsteiger als Stadionduo, soweit keine Überraschung. Weiterhin berichtet Springer von, wie du eben schon sagst, dann eben Alex Schlüter als Teamreporter für die Nationalmannschaft. Und im Kommentar sind Tom Bartels, Philipp Sommer und Christina Graf eingeplant als Co-Kommen. Almut Schuld und Thomas Hitzelsberger, was ich sehr schön finde, und möglicherweise ein Magenta-Neuzugang oder von Magenta zum Ersten wäre dann möglicherweise Robin Gosens. Wir sind noch gespannt. Auffällig insgesamt fällt auf, dass Martin Schneider und Hanno Badic im ZDF fehlen.
Das stimmt. Ist die Frage, ob Martin Schneider noch mehr dann im Hintergrund macht. Kann ich mir zumindest vorstellen. Hanno Badic, ja gut, hat man dann... Ich glaube, hat man ihn längere Zeit nicht mehr im ZDF gesehen? In der Champions League ist er noch mit dabei, wenn ich mich jetzt nicht falsch entsinne, ne? Also in der Champions League Magazinsendung, die man ja macht.
Ja, soweit ich weiß, ja.
Deswegen, ist immer die Frage, wie sich das dann auch bei ihm ausgeht. Ja, gut, bei Robin Gosens muss man halt schauen, vielleicht wird er noch nominiert. Ich meine, die Chancen sind ja nicht ganz bei null, aber realistisch ist es nicht. Deswegen,
muss Matze Ginter aufpassen, wer bei ihm anruft.
Ja, deswegen, ich glaube, wenn das dann so kommen sollte, aber ich glaube, da wird man auch bis zum allerletzten Moment warten. Ich meine, man hat ja in dem Bezug ja vielleicht auch keinen großen Druck dahinter.
Ja, wir sind gespannt. Also, was diese WM im Vorfeld überhaupt noch, was die Berichterstattung angeht, für Schlagzeilen mit sich bringt. Schreibt uns gerne, was glaubt ihr? Wie ist das Personal bei den Öffis? Gibt es noch RTL-Spiele? Möglicherweise kommt vielleicht sogar noch ein anderer Player dazu. Und was ist euer Punkt, worauf ihr euch am meisten freut? Was am meisten Fragezeichen rund um die Übertragung bei euch noch hinterlässt? Also, teilt das gerne mit uns bei Instagram @screentime.sport. Und dann machen wir mit unseren nächsten Themen weiter, Luca. Zum Thema NFL, The Zone, haben wir ja letztes Mal schon drüber berichtet, gibt es jetzt aktuell keine großen Neuigkeiten. Von daher halten wir da weiter genauso mit euch zusammen Augen und Ohren offen. Sind gespannt, was es gibt. Und jetzt, Luca, die größte Überraschung der letzten Tage. Wir sind beide vom Stuhl gefallen, als wir es gelesen haben. Die Tour de France ab 2027 auch wieder im ZDF. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es eine komplett neue Sache ist, weil das gab es ja schon, relativ lange sogar. Aber Luca, wie kann das denn dann aussehen?
Ja, das ist ja noch nicht so bekannt, wie das aussehen sollte oder wie das aussehen wird. Aber ja, jetzt nach 16 Jahren wieder zurück, ZDF auf der großen Weltbühne des Radsports, kann man ja fast schon sagen. Ich meine, die Weltmeisterschaft hat man ja weiterhin ja auch noch inne. Also so ganz weg vom Fenster beim Thema Radsport war man jetzt auch eigentlich in den letzten Jahren nicht. Deswegen ist das aber vielleicht auch ein folgerichtiger Schritt. Zuletzt, ich habe schon gesagt, vor 16 Jahren, 2011 war es das letzte Mal und das kommt halt hervor durch den durch das neue Rechtepaket, was man gemacht hat mit der ASO. Und das Rechtepaket geht, was ich schon mal spannend finde, nur 2 Jahre. Deswegen, gut, ist die Frage, ob man da, ich sag jetzt mal, sich so ein Hintertürchen einbaut bei ARD und ZDF wegen den Dopinggeschichten, dass man immer nur diese 2-Jahres-Verträge macht beim Thema Radsport mit der ASO. Aber was feststeht, ist schon mal, um gleich nochmal auf dieses Thema ARD und ZDF zurückzukommen, dass man wohl offensichtlich mehr zeigen möchte. Klar, Tour de France Femme, Deutschlandtour, Cyclassics Hamburg sind weiterhin Programm, sowie weitere Radklassiker. Eines davon haben wir jetzt schon am vergangenen Wochenende gesehen in der ARD, wieder zurück im Programm Paris-Roubaix. Und vielleicht kommt ja noch mehr, was man dann im Sommer auf jeden Fall füllen möchte. Ich meine, viel Sommersport läuft ja, wenn wir jetzt mal Fußball, EM, WM, Frauen, Männer rausnehmen und ein bisschen Leichtathletik, wenn dann eine WM ist, die man dann auch, ich sag's mal, wenn die dann tagsüber auch zeittechnisch so läuft, dass es relevant ist, wo jeder zuguckt, ist der Sport dann relativ dünn, finde ich, bei ARD und ZDF. Deswegen hat man vielleicht gesagt, okay, Radsport ist ja gerade so ein Trend in der jüngeren Zielgruppe. Da holen wir die Leute auch mit ab.
Ja, die Frage ist nur, also es wird natürlich auf jeden Fall anders sein als 2011. Es gibt im Internet sogar noch die Pressemitteilung von damals vom ZDF. Da war es so, damals die Tour vom 2. bis zum 24. Juli 2011 abwechselnd jeden Tag. So wie ich das jetzt verstanden habe, aber eben nur in Zeitfenstern von 16 bis 17.30 Uhr. Die ASO hat damals wohl auch gesagt, ihr müsst mindestens eine Stunde live zeigen. Sogar Wolfgang Schäuble hat sich seinerzeit darüber aufgeregt, dass ARD und ZDF zu viel Tour zeigen, rund um diese ganze Doping-Thematik. Also ich bin gespannt, wie sie jetzt zurückkehren. Und wir beide haben uns schon den Kopf zerbrochen, wenn die Sendestrecken jetzt wirklich länger werden. Wie soll das denn dann aussehen? Also ehrlicherweise, ich persönlich, das sage ich für meinen Teil, bin ja, das ist kein Geheimnis, etwas verliebt in die ARD-Tour-Übertragung, wenn da jetzt noch das ZDF dazukommt. Also für mich wäre es die perfekte Gelegenheit, in Sachen Effizienz der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten einen Modellversuch zu starten, indem man sagt, zum Beispiel, wenn du wirklich unterschiedliche Kommentatorenteam brauchst, du machst wie bei Olympia, meinetwegen Flo Nass und Fabi Wegmann an den Tagen, an denen das ZDF dann vielleicht, meinetwegen ja vielleicht auch nur 2 Stunden live sendet, wäre natürlich schade, dass man das im Stream gucken kann, selbst wenn es nur ein Team ist, lass Flo und Fabi, wenn die da Bock drauf haben, was ich jetzt gar nicht mal zwingend verneinen würde, alles durchkommentieren und rotiere außen rum. Aber ich sehe jetzt nicht Florian Nass und Fabian Wegmann mit ihren Headsets im ZDF kommentieren, von daher bin ich gespannt, was auch die anderen dann an den anderen Tagen machen, weil klar, die Vor-Ort-Teams sind kleiner, als wir das früher gewohnt sind. Aber dass ARD und ZDF beide tageweise abwechselnd die Tour übertragen und insgesamt dann weniger Kosten entstehen, da bin ich gespannt, wie das dann aussehen soll. Ja, ohne dass die Übertragung drunter leidet.
Jetzt könnte man vielleicht sagen, man macht eine feste Studiosendung, aber ich finde, dann klappt die Tour ja gar nicht, weil die Tour lebt ja von dem Drumherum, auf jeden Fall.
Wir machen mal ein Fass auf, Käse und die Fahrer danach im Zielbereich.
Ja, absolut. Ich meine, es ist ja nicht so, wie man, ich sag's mal, jetzt ist es nicht despektierlich gemeint zur Fußball-WM, aber ich sag's mal, das 6. Gruppenspiel,
dass du irgendwo stehen kannst,
ist relativ egal.
In New York
egal,
halt,
ne? Genau.
In deinem Klarstudio.
Das ist dann, es ist ja nicht entscheidend. Also die Olympia 2026 in Mailand und Cortina waren jetzt an sich nicht schlechter in ARD und ZDF, nur weil sie es aus Mainz gemacht haben. Also es ist ja, hat ja genauso gut funktioniert. Klar, jetzt kann man sagen, wir haben ja auch ein bisschen die Schalten bemängelt, weil die Schalten nicht so nah vielleicht am Athleten waren. Aber das würde ja durch die Tour ja auch passieren. Also das war so ein bisschen das Einzige, was wir ja bemängelt haben. Ich sage jetzt mal, bei aus oder aus einer Studiosendung, die ja nicht vor Ort kommt, dass halt du mit den Athleten nicht, ich sage jetzt mal, wirklich in live agieren kannst, wenn sie dann eben noch vor Ort sind. Und das ist ja bei der Tour genauso. Deswegen bin ich mal gespannt. Du hast ja gesagt, so, ich sage jetzt mal, ein festes Team als Kommentar und auch draußen rum oder drumherum rotieren. Ja, ich find's halt auch noch nicht so 100%, also ich weiß auch nicht mehr, wie es löst, weil im Endeffekt kannst du ja sagen, okay, im ersten Moment hört sich's gut an, weil du hast ja zwei Sendeanstalten, dann können die sich die Kosten ja aufteilen, aber das sieht man ja teilweise auch im Wintersport, je nachdem, wie die Wintersportwochen dann liegen, und du hast dann einen Weltcup-Standort beim Biathlon oder bei Ski-Alpin oder auch bei
vor allem im Biathlon
ist beim Skispringen ist es ja auch so, dass dann, ich sag's mal, die Crew innerhalb dessen sogar schon mal wechselt. Ist ja auch so was, wo man sagt, okay, das kann man ja theoretisch halten. Also ob die Moderation dann wechselt, sage ich, das ist ja vielleicht egal, ne? Also das sehen ja nur die Zuschauer. Aber wenn jetzt ein ganzes Team drumherum wechselt, finde ich ja schon so, also eine Sache, wo ich sage, es ist kein Kostenersparnis. Vor allen Dingen, du hast ja keinen festen Standort, sondern du reist ja mit dem Tross mit. Deswegen, keine Ahnung, wie man das macht, vor allen Dingen, wenn man täglich wechseln möchte. Also wenn, dann kommt nur diese, das ist, glaube ich, auch außerhalb mal unserer Aufnahme gesagt, so eine wöchentliche Wechselstaffette dazu, dass Woche 1 ARD macht, Woche 2 macht ZDF und der Rest macht wieder ARD.
Zum Beispiel, es sind halt 3 Wochen, kannst du in der Mitte teilen mit 1,5 Wochen, weiß ich nicht, oder das ZDF sagt, wir machen zum Reinkommen die 2. Woche. 2011 war es, glaube ich, so, aber wie gesagt, da waren die Sendestrecken wirklich deutlich kürzer, da haben die am Anfang und das Ende gemacht, also die haben wirklich da tageweise abgewechselt. Also erstens, falls ihr Insights habt, schreibt uns, wie könnte das umsetzbar sein, da wird sich sicherlich in den nächsten Monaten was tun, oder falls ihr natürlich auch Fans seid, schreibt mal, was ihr glaubt, wie es wird. Und zum anderen, falls ihr etwas erfahrener seid als ihr und schon vor 2011 die Tour de France oder bis 2011 die Tour de France im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gesehen habt, schreibt uns doch mal, wie das damals war, weil ehrlicherweise wir da kleine Steppke waren. Wie das damals so war und wie es jetzt sein könnte. Wir sind sehr, sehr gespannt. Wo mischen die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich noch mit? Richtig, in der 3. Fußballliga der Männer. Und da hat der DFB jetzt gesagt, ja, die Rechteversteigerung steht wieder an für die Saison ab 2027/28, aber jetzt wird nicht nächsten Monat, sondern erst im September vergeben. Und Medienberichte sagen, Luca, ein bestimmter Grund würde dahinter stecken, der bei dem DFB vielleicht nochmal Hoffnung weckt, dass da noch ein Partner dazukommt, den man bisher nicht so krass in der 3. Liga wiederfindet.
Ja, da geht es eigentlich um die Sache mit der EU und den Sendern mit den 3 Buchstaben, nämlich RTL und Sky. Da will sich der DFB eben offen halten, ob vielleicht RTL durch die Übernahme von Sky auch noch vielleicht einen zahlungskräftigen Wettbewerber dazu gewinnen kann, als Interesseur, weil das Problem ja aktuell, RTL hält sich ja jetzt bewusst natürlich in gewissen Sachen ja auch zurück. Deshalb haben wir sicherlich auch noch nicht zum Thema Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gehört, weil man will eben dieses Thema Sky abschließen, bevor man dann natürlich auch andere Dinge weitergeht oder finalisieren möchte. Und das ist das Thema 3. Liga sicherlich ja auch, weil sonst hätte der DFB ja das Thema nicht jetzt vom Mai auf September 2026 geschoben. Am 22. September geht's los. Auktionsphase geht dann vom 29. bis zum 1. Oktober, also 29. September bis 1. Oktober. Und David, die Pakete gehen dann über 4 Jahre bis 2030, 31. Und vor allen Dingen muss man sagen, es werden wieder unterschiedliche Pakete angeboten und vor allen Dingen sieht man wieder möglicherweise weniger Free-TV-Spiele.
Ja, mindestens 38 pro Saison müssen es wohl weiterhin sein. Je nachdem, wie das Bieterverfahren läuft, könnte sich da aber noch was dran drehen. Die, wie heißt das so schön, No-Single-Buyer-Rule, jetzt muss ich mit der doppelten Verneinung aufpassen, die gibt es nicht. Das heißt, ein Anbieter kann alle Spiele erwerben, so ist es ja
aktuell. Eine doppelte Verneinung.
Ja, richtig. So ist es ja aktuell auch mit Magenta, die ja da groß mit drin sind. Ich ehrlicherweise kann mir nicht vorstellen, dass Magenta da rausgeht. Wie ist es bei dir?
Wenn jetzt nicht einer deutlich mehr bietet oder Magenta sagt, wir zahlen weniger, dann kann ich mir das
Aber
auch nicht vorstellen.
ehrlicherweise, egal wer da mehr bietet, außer es ist jetzt, keine Ahnung, Netflix. Aber ich glaube nicht, dass Netflix Bock auf die dritte Liga hat oder Prime. Du kannst, was die Übertragungsmodalitäten und die Übertragungsqualität, die Magenta Sport aktuell an den Tag legt, du kannst nur verlieren als DFB, wenn Magenta das nicht kriegt, oder? Glaubst du, dass irgendwer das mit dem Aufwand überträgt?
Das Ding ist, klar, das sollte ja kein Thema sein, aber die Telekom ist ja auch Partner innerhalb des DFB, bei der Nationalmannschaft und auch drumherum. Sicherlich ja auch, hat der DFB ja auch Magenta in dem Sinne viel zu verdanken. Und ich sehe da jetzt aber auch nicht Sky oder RTL, egal wie das dann, ich sag's mal, you name it,
Also
dann später
topspielmäßig
heißen
vielleicht.
wird. Ja, aber man hat, also du meinst, dass das jetzige
Mehrere
Tipico-Topspiel.
Pay-Pakete zum
Ja, aber das
Beispiel.
wird ja, aber es ist ja so quasi nicht
Es
vergeben, ne?
überschneidet sich ja auch alles mit
Ja.
den DFL-Anstoßzeiten,
Eben.
finde ich.
Deswegen, also
Selbst wenn man, also egal ob du sagst, was ist Freitag dann irgendwie kurz vor 8 oder Samstag, ich weiß ja nicht, vielleicht drehen sie auch was an den Anstoßzeiten. Oder Samstag
Achso,
16:30 Uhr, Samstag ist ja sowieso geblockt, Sonntag. Also, ich kann es mir schwer vorstellen.
Nee, glaube ich jetzt auch nicht. Also Magenta, ich sag's mal, steht auf der Pole Position. Die Frage ist halt auch, also die entscheidende Frage, finde ich, ist halt nur, ob es gleichbleibend viele
Free-TV-Spiele
Drittligaspiele
gibt.
gibt im Free-TV oder nicht. Also ob es mehr oder weniger wird.
Ja,
Oder
aber auch da
beziehungsweise.
sehen wir ja, dass die Landesrundfunkanstalten sich unterschiedlich krass intensiv um die Drittliga-Berichterstattung bemühen. Also teilweise startet die Berichterstattung mit Anstoß. Teilweise initiieren einige Sender viel Übertragung, einige ganz wenige.
Also um das nochmal zu intensivieren, es gibt ja Variante A, alle Spiele 380, dann im Paket und wie gesagt dann das kleine Free-TV-Paket, wie man es jetzt nennen darf. 38 Spiele, also eins pro Spieltag und dann eben Variante B mit 68 Free-TV-Spielen und Variante C kommt dann eben mit zwei, also das ist das Zweier-Pay-TV-Paket, eben eins mit mehr Spielen, 228 und eins dann in der zweiten Variante mit für einen anderen Sender oder für einen anderen Bieter besser gesagt mit 152 Spielen. Das heißt aber dann auch, wenn diese Zweier-Pay-TV-Variante kommt, dass dann auch nur 38 Spiele im Free-TV kommen. Also in dem Sinne könnte man meinen, dass dann halt eben Variante C speziell für Pay-TV-Anbieter sind, die gerne dritte Liga zeigen würden, aber eben nicht eben mit 10 Matches pro Spieltag. Also dass man sich das jetzt eben dementsprechend aufteilt, wie du sagst, mit Top-Spielen. Aber sonst, da muss man aber, wie du schon sagst, ja eigentlich schon kräftig an den Anschlusszeiten drehen.
Schreiben die Kollegen von digitalfernsehen.de.
Genau.
Ja, aber wer könnte das sein? In Variante C dann möglicherweise parallel zum Magenta noch mit einzusteigen. Schreibt uns das gerne bei Instagram @screentime.sport. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie auch das ja, weitergeht und wer sich da möglicherweise ab 2027, 28 neu in die Drittliga-Berichterstattung mit einmischt. So, Luca, RTL übernimmt Sky, wir haben es eben schon angesprochen. Wie ist denn da der Stand? Ja, weiterhin ist der Stand so: erstes Halbjahr 2026. Du kannst gleich gerne mal so ein bisschen sagen, was der Stand da bei der EU-Kommission ist, welche Eingeständnisse möglicherweise dabei ja, vielleicht noch berücksichtigt werden müssen. Und ich unterdessen lege euch mal ein paar Zitate von RTL-Chef Schmitter ans Herz. Im DWDL-Interview hat er nämlich gesagt: Zitat, wir sind zuversichtlich, dass wir den Kauf von Sky im ersten Halbjahr 2026 zu einem guten Abschluss bringen. Erst einmal ist es jetzt wichtig, geduldig zu warten, wie die EU-Kommission entscheidet. Wenn ich es mir persönlich wünschen könnte, dann, dass wir noch im ersten Halbjahr Klarheit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben und wir nach einem Jahr Vorfreude tatsächlich zum Anpfiff der neuen Bundesliga-Saison mit der Firma loslegen können und allen Fans ein ganz besonderes Sporterlebnis geben können. Und zu den anderen Punkten, die wir in den letzten Monaten auch berichtet haben: Der Verlust der Europa League 2027 schmerzt, weil wir dieses wunderbare Recht von Null für den linearen TV-Markt und dem Streaming aufgebaut haben. Am Ende ist das die Dynamik des Marktes und damit muss man sich abfinden. Und was wir auch berichtet haben, warum RTL bei der Darts-WM nicht zugeschlagen hat: Die Darts-Rechte liegen bei DAZN und es wurde uns von Seiten des Lizenzgebers sehr früh signalisiert, wohin die zukünftige Reise gehen wird. Von daher haben wir uns damit gar nicht weiter beschäftigt. Zitat Ende. Lässt ja doch so ein bisschen durchblicken, ne, Luca?
Auf jeden Fall. Also, wie man sich da aufstellen möchte, ganz klar sah, oder wie man halt im Endeffekt klar vorgehen möchte, klar. Vor Anpfiff der Bundesliga-Saison ist für RTL wichtig, ist für Sky wichtig. Und deshalb, ja, möchte man auf jeden Fall Klarheit schaffen. Aber wichtig ist, wie es dann im Endeffekt weitergeht. Dann in diesem Bieterverfahren, kann da auch gerne nahtlos weitermachen. Du hast ja gesagt, Eingeständnisse muss man gehen. Nämlich RTL ist ja nicht nur groß, was das Thema Fernsehen angeht, sondern auch mit Verkauf von Werbung, also mit der Vermarktung, nämlich mit der Übernahme von Sky, ist ja in gewisser Weise ja auch, sagt man ja, zu viel Monopolstellung, ja auch beim Thema Vermarktung. Das ist ja schon mal ein Thema gewesen. Mit der Ad Alliance, also die ja zur RTL-Gruppe gehört, wollte man auch den in der Gruppe zugehörige Sender, nämlich RTL 2, mit vermarkten. Da musste man aber schon damals schon zurückrudern, weil man gesagt hat, das ist zu viel Monopolstellung oder ein zu großer Teil dann vom Kuchen auf dem Werbemarkt, den man dadurch ja dann abnehmen muss oder abnehmen würde. Deshalb ist da schon in gewisser Weise ein Eingeständnis damals schon getreten worden von RTL-Seite, beziehungsweise wurde den einfach dann verboten. Und das könnte eben dann auch ein entscheidender Knackpunkt bei dem Thema Sky-Deal werden, ob man dann vielleicht die Ad-Lines runterschrauben muss, dass man halt Sender, ich sag's mal anders, oder dass Sender anders vermarktet werden müssen, ob man sich da komplett anders aufstellt. Also Ad-Lines verkaufen wird man auf jeden Fall nicht, dafür ist der Kuchen und dafür ist die Eigenvermarktung auf jeden Fall deutlich zu interessant. Aber dass man vielleicht dann auch kleinere, die Pay-TV Anbieter, das könnte man hier theoretisch machen, anders aufstellen möchte mit der Vermarktung oder sonstige Sachen oder die in Sky reinbehält, wird sich zeigen, wie man das da aufstellt, aber fest steht, Ad Alliance eben großes Thema und da will RTL eben dann auch Eingeständnisse machen, dass da auch nichts irgendwie unnötig im Weg steht. Fest steht auf jeden Fall, dass die Prüfungsfrist auf jeden Fall mal verlängert worden ist, nämlich die erste Frist der EU-Kommission, die ging ja um 10 Arbeitstage weiter, nämlich geht jetzt das weitere Vorgehen. Nach dem 8. April wird dann jetzt auch eine Entscheidung erwartet. Also gewisserweise ist oder kommt es jetzt über die nächsten Tage dann über eine Entscheidung. Aber fest steht, erste Jahreshälfte 2026 wird übrigens mit der Genehmigung und dem Abschluss der Übernahme dann noch gerechnet. Und das ist eben das, was wichtig ist für RTL und auch für Sky. Weil das zieht sich jetzt ja doch schon lange, wenn man überlegt, die ersten Meldungen kamen dann im Sommer. Mitte Sommer 25. Ja. Und dann dauert das jetzt, ich sage es mal, fast ein Jahr. Ich meine, das hätte ja auch noch viel länger dauern können. Ich meine, dafür, um dann doch eine sehr große Übernahme, geht es dann doch aus meiner Sicht
kann
auch
relativ. Noch erklagen.
Also, wenn die EU nichts dagegen hat, eigentlich keiner.
Ja, gucken wir mal. Schauen wir mal, was wird. Genau, wenn es passiert, auf jeden Fall. Wir sind am Start und berichten darüber, was es so Neues gibt, auch dann mit Sportbezug. Wir drücken ein wenig auf das viel zitierte Gaspedal. Ich glaube, das taucht sogar nochmal nach im Lacher der Woche auf, Luca. Also die Brücke ist geschlagen. Und du darfst uns gerne mal auf die Sprünge helfen. ESPN wird auch in Europa und im Asien-Pazifik-Raum ausgerollt, so langsam und vor allem mit Disney Plus integriert. Was bringt das dem deutschen Sportfan?
Schon mal eine bessere Sortierung, ne, von Disney Plus, weil wenn man zum Beispiel die Women's Champions League gesucht hat, an Spieltagen hat man sie selbst dann relativ schlecht gefunden. Das ist so ein bisschen das Amazon Prime Champions League Phänomen.
Nur wenn Dienstagabend ist, sehe ich das Spiel
quasi. Richtig. Also wenn man jetzt zum Beispiel bei Disney Plus unterwegs ist, findet man es nicht. Aber da jetzt ESPN dazugekommen ist, findet man jetzt auf jeden Fall deutlich besser den Live-Sport und dann findet man auch wieder die Wiederholung der Women's Champions League unter anderem. Man hat ja auch viel amerikanischen Sport mit der NCAA Baseball und auch Softball hat man mit dabei und sicherlich wird man damit ja auch einen leichten ersten Schritt machen, ESPN auch in Europa mehr etablieren zu wollen. Weil das muss man sagen, ist ja nur in Teilen Europas oder in einzelnen Ländern ausgerollt. In den Niederlanden ist zum Beispiel ESPN deutlich länger schon unterwegs als hier in Deutschland. Da muss man ja sagen, ESPN ist ja so richtig eigentlich erst seit letzten September so am Start, seitdem eben die Women's Champions League bei Disney Plus am Start ist.
Genau, da gucken wir mal, was in den nächsten Monaten und Jahren eventuell noch dazukommt. Wir machen weiter mit The Zone in Flight. Das soll nächstes Jahr starten. Beinhaltet die Services dieses Streaming-Dienstes in Flugzeugen oder auf Kreuzfahrtschiffen besser nutzen zu können, weil da das Internet schneller ist. Also gucken wir mal, ob das irgendwie nächstes Jahr von Interesse wird. Dann natürlich die Personalien bei RAN Handball. Wir müssen ein wenig zurückrudern. Gemeinsam mit den Kollegen bei kommentatorenblog.de hatten wir gemutmaßt, dass Carsten Pitschika und Schmiso erstmal raus wären aufgrund möglicher Sportart exklusiver Kommentatorenverträge. Ist aber nicht so. Schmiso überträgt mit Heine, und das hat er ja schon gemacht mit Silvio Heinevetter, RAN Handballspiele. Kommen wir gleich in den Quoten nochmal drauf. Da gerne die Meinung, wie es euch gefallen hat. Haben wir beide ehrlicherweise jetzt nicht in voller Länge mit reingeschaut. Und das werden wir vor allem bei den großen Turnieren ja dann nochmal genau beäugen. Im Tennis gibt es Free-TV-Fenster für die French Open-Vorbereitung. Natürlich wieder jetzt wird er fleißig aufgebaut, gerade schon das ATP-Turnier in München, der Porsche Tennis Grand Prix der Damen. Also das wird wieder bei Joyn zu sehen sein. In München die Final-Sessions auch bei ProSieben Max, natürlich auch bei Eurosport. Also da laufen die Vorbereitungen auf die French Open. Warner Bros. Discovery hat mit Fechten verlängert. Und Luca, da kannst du gerne nochmal was zu sagen. Sportbusiness.at hat Ende März darüber berichtet, dass die UEFA weiterhin plant, einen eigenen Champions League Streaming-Dienst an den Start zu bringen. Sowas Ähnliches hören wir von der Bundesliga ja auch. Was glaubst du, wie da die aktuellen Entwicklungen und Tendenzen sind? Ist sowas in naher Zukunft realistisch?
Realistisch ist alles. Das Ding ist nur, jetzt könnte man sagen, ist vielleicht für Märkte interessant, wo sich die Champions League schlecht vermarkten lässt, aber wo lässt sich dann die UEFA Champions League schlecht vermarkten in gewissen Ländern? Eigentlich lässt sie sich immer ganz gut vermarkten. Deswegen ist die Frage, ob man quasi sowas machen möchte wie FIFA Plus. Also das hat man ja in gewisser Weise mit der UEFA TV. Weiß ich nicht. Also seine Rechte selber zu verkaufen war ja immer schon mal ganz gut für die UEFA. Man hat das ja mit dem neuen Rechte Ansatz ja auch schon jetzt gemacht, dass die Streaming-Dienste jetzt deutlich noch mehr, ich sag's mal, im Kommen sind. In Deutschland ist es ja schon etwas länger der Fall. Mit der neuen Rechteperiode mit Paramount Plus kommt es ja noch deutlich mehr zum Tragen. Und was daraus wird, ich meine, Ende März ist es gekommen, dieser Bericht von Sportbusiness.at. Ich meine, ausschließen darf man nichts, und Eigenvermarktung oder Eigenvermarktung ist ja schon mal für die Verbände immer ganz gut, weil die immer dann, ich sag's mal, bestimmen können, was gezeigt wird, worüber wie berichtet wird. Aber solange Sender oder Streamingdienste, muss man ja besser gesagt sagen, Sendergruppen bereit sind, sehr viel Geld zu bezahlen, lohnt sich das für die absolut gar nicht.
Ja, danke auch da an eure Zuschriften. Ihr habt uns darauf aufmerksam gemacht. Vielen Dank. Und dann machen wir weiter mit der Kommentatoren-Jugendaktion, denn nach der ARD ist nun das ZDF auch eingestiegen. Gemeinsam mit dem Kika würden nämlich Kommentatorinnen und Kommentatoren des Nachwuchses gesucht für die beiden DFB-Pokalfinals. Wer zwischen 11 und 16 Jahre alt ist, kann sich da oder konnte sich bewerben. Ich weiß gerade gar nicht, wie genau die Deadline ist, aber da wird es wieder besondere Angebote geben. So, Luca. Dein übernimmt die HBL-TV-Technik, ganz interessant, auch international gesehen, was die Vermarktung angeht, aber eine der größeren kurzen News, Luca, ist das Aus von One. Ich glaube, das ist ja so ein kleiner Running-Gag in diesem Podcast, der aber ja irgendwie einen ernsten Hintergrund hat, weil wir uns ja weiterhin dafür stark machen wollen, dass es ja vielleicht nicht ganz so omnipräsente Sportereignisse auch im linearen TV geben sollte. Im Jahr 2027 wird dies weder bei ARD Alpha, Tagesschau 24 und vor allem nicht bei One stattfinden.
Die Mediathek wird dadurch siegen, das auf jeden Fall. Das kann man jetzt dadurch nicht, kann man auf jeden Fall nicht verleugnen, dass das ja nicht so ist. Aber ich sag mal so, das Thema One wurde jetzt auf jeden Fall ganz klar zu Grabe getragen. Also dass da großer Sport nochmal irgendwie gezeigt wird. Weiß ich nicht, macht man vielleicht beim Sendeschluss, aber
als Kunstlauf.
Sonst wird da nichts draus. Also, ja.
Keine Ahnung. Und in Zukunft ja wahrscheinlich weder bei Neo noch bei Info.
Ja. Also Angebot für junge Erwachsene, vielleicht läuft ja da die Tour de France. Nein. Sowas wollen wir doch jetzt hier nicht pitchen. Nee, aber sonst, klar. Also das Thema ORF Sport Plus in Deutschland quasi. Ist mit One jetzt quasi auf, also ist auf jeden Fall weg. Ich meine, ORF Sport Plus wird ja auch nicht mehr lange laufen. Aber man hat es ja auf jeden Fall mal lange gehabt.
Bis dahin genießen wir es noch. Ja, so ist es. Stefan und Bulli haben das Länderspiel Schweiz gegen Deutschland kommentiert. Das war mal die Gelegenheit, den Kommentatorenassistenten von Marco Hagemann mit Bild zu sehen und zu hören. Grüße gehen raus. Und dann noch die Frage an euch natürlich, wie hat es euch gefallen? Das war eine Werbeaktion für die Show am nächsten Abend mit dem Schnulli. Aber genau, das war ganz interessant zu sehen, weil natürlich im Prinzip natürlich auch weniger Werbung zu sehen war und so, aber war natürlich auch irgendwie, ja, bisschen freaky. Dann kommen wir noch mal ganz kurz zum Wintersport, Luca, da gab es so ein bisschen Soft zwischen dem ZDF und Linus Strasser und weil es das ganz gut zusammenfasst, habe ich einfach mal den Ausschnitt bei den Kollegen des DWDL-Artikels rauskopiert, Luca, und du darfst da gerne mal fleißig draus zitieren, weil das Thema ist ja tatsächlich, gerade wenn man sich irgendwie die drei Buchstaben ZDF im Hinterkopf festnagelt, ein präsentes. Leg mal los.
Genau, Zitat war, er hat mir schon vor längerem gesagt, dass er nicht mehr zu mir ins Interview kommt, wenn er nicht die Flasche zeigen darf, nämlich das hat Amelie Stiefvater gegenüber der Süddeutschen Zeitung gesagt. Strasser habe damit argumentiert, dass sämtliche andere Sender, auch die ARD, die Flasche samt Sponsor dulden würden. Warum die ARD den Umgang mit dem Thema augenscheinlich weniger streng gehandhabt als das ZDF, ist unklar. Nämlich in der SZ machte Amelie Stiefvater noch weiterhin deutlich, warum sie das Fehlen des Sportlers vor der ZDF-Kamera, nämlich on-air, sogar ansprach. Zitat, ganz oft wurde ich gefragt, warum ich nicht Linus Strasser im Interview habe. Das fiel dann auch auf mich zurück, so die Moderatorin weiter. Ich hatte Linus vorgewarnt, dass ich das jetzt thematisieren werde, weil ich finde, dass es beim letzten Rennen schwierig ist, wenn er nicht im Interview bei uns ist. Zitat Ende.
Und so waren die letzten Worte von Amelie Stiefvater dann eben nicht nur die Verabschiedung ihres treuen Regisseurs, der in den Ruhestand geht, sondern vor allem eben auch, eigentlich hätten wir Lino Strasser hier im Interview gehabt, aber das konnte nicht stattfinden, weil er unbedingt seinen Flaschensponsor präsentieren wollte. So, und da ist der Punkt, glaube ich, wenn er es einfach macht und nichts dazu gesagt hätte in den letzten Wochen, das passiert ja auf jedem Sender, der Wintersport überträgt, das ist ja bei, keine Ahnung, Helmsponsoren im Skispringen, kannst du dich auch drüber streiten, ob der den jetzt, also da wird sich im Zweifel niemand beschweren, wenn du den noch aufhast, aber naja, wenn du es so bewusst reindrückst, ist natürlich klar, dass die Öffis da sagen, ey, eigentlich nicht so geil.
Nee, du schickst im Live schickst ja keinen weg, also das ist ja, sieht ja blöd aus, aber fand ich jetzt auch ein bisschen überraschend, weil es ist ja jetzt nicht das erste Mal aufgetreten, auch im ZDF nicht, dass Leute Flaschen in die Kameras gezeigt haben. Auch so hier am Ski vorbei, so in der Hand oder so. Deswegen ja. Ich das jetzt irgendwie überraschend, dass es dann nochmal so, vor allem beim letzten Rennen Thema wurde. Fand ich schon sehr kurios.
Ja, auf alle Fälle. Ja, durchaus interessant. Mal gucken, ob wir da im nächsten Winter auch nochmal. Ja, wir werden auf jeden Fall gezielter darauf achten, das kann man sagen. Bei The Zone gibt es ein neues Talk-Format. Das ist ja in den letzten Tagen auch ziemlich durch die Decke gegangen. Schon Never Talk Alone. Karl-Heinz Rummenigge war da. Felix Magath war da. Holger Badstuber war schon da und so weiter und so fort. Kann man gerne mal reinschauen. Und uns ist aufgefallen bei der Ankündigung von RTL zum NFL-Draft, der jetzt Ende April oder Mitte Ende April startet, Luca. Es ist dann doch anders, als wir das vom ersten NFL-Draft bei RTL gewohnt sind. Es werden wieder Football-Fans ins Studio nach Köln kommen. Das ist was bei der legendären PK in Frankfurt, der versprochen wurde, aber eigentlich viel zu selten umgesetzt wird. Aber vor Ort ist tatsächlich dann nur noch Markus Kuhn. Das nochmal als kleiner Side-Fact. Im Football außerdem die GFL-Offensive bei DF1 geht weiter, auch mit Konferenzen, die dann ab Mai ausgestrahlt werden. Unter anderem ja auch mit Ex-Ranmann Carsten Spengemann. Und du kannst gerne noch schließen mit einem Blick auf den österreichischen Fußball.
Genau, nämlich hat der ORF sein umfangreiches Paket am Fußballrecht, nämlich mit dem ÖFB, also mit dem österreichischen Fußballverband, nämlich bis einschließlich Saison 29-30 verlängert, das sogar vorzeitig, nämlich der ÖFB-Cup, der DFB-Pokal aus Österreich, bleibt nämlich beim öffentlich-rechtlichen Sender vertreten. Sowohl der Cup der Männer als auch der Frauen ist eben weiterhin im ORF zu sehen. Die Männerspiele dann kriegen die höchste Präsenz, nämlich sogar im Hauptprogramm. Fokus ist nämlich dabei auch noch der Frauenfußball, nämlich der baut sein Engagement aus. Nämlich gibt es dann künftig alle Heimspiele der Frauennationalteams sowie mindestens 24 Live-Spiele pro Saison der Frauen-Bundesliga. Bei ORF zu sehen. Auch wird man mehr im Nachwuchsbereich zeigen. Und das strategische Statement oder das Statement dazu vom ORF-Generaldirektor Roland Weißmann war, dass man eben auch mit den jüngsten Skirechten, mit die man jetzt verlängert hat, mit dem ÖSV, nun auch im Thema Fußball, ja auch im heimischen Sport, dadurch groß und breit vertreten bleibt.
Letztes Pünktchen vielleicht bei den News. Was ist eigentlich aus der Zentralvermarktung von Johann Eliasch geworden?
Fragt er sich vielleicht gerade auch, was damit geworden ist.
Das werden wir natürlich auch weiter im Blick behalten und dann springen wir ganz schnell zu den Quoten. Vor allem erstmal von dem Hintergrund, es wird jetzt ein bisschen Zahlendropping geben, aber wir wollen euch vor allem mal zeigen, was die DFL-Ansetzungen für Unterschiede in den Quoten ausmachen können. Und wir starten dann mit einem Bundesligaspieltag, in dem Bayern gegen Leverkusen am Samstagnachmittag ausgetragen worden ist. 1,16 Millionen Zuschauer, Marktführerschaft in der Zielgruppe und das im fucking Pay-TV. Das Topspiel, HSV gegen Köln, taucht später nochmal in den Lachern der Wochen auf, hatte dann nicht mal 700 Zuschauer bei Sky.
700.000.
Die Sportschau ist aber, ja, oh mein Gott, ja natürlich, nicht mal knapp 700.000 Zuschauer bei Sky. Dafür war die Sportschau natürlich stark, wegen Bayern gegen Leverkusen fast 4 Millionen. Abends bei Nitro bis zu 500.000. Die sich das Zweitliga-Topspiel Hertha gegen Bochum angeguckt haben. Zeitweise war in der Zielgruppe aber sogar Sky vor dem Free-TV-Sender. Das ist schon wirklich ziemlich krass. Anders sah es bei Darmstadt gegen Schalke aus. Da hat Nitro die Millionenmarke geknackt, über 7% Marktanteil in der Zielgruppe. Und tatsächlich, wenn man Sky noch dazu rechnet, hat insgesamt 1,4 Millionen Leute das Abendspiel in der zweiten Liga geguckt. Also das wirkt auf jeden Fall. Der Nachmittag war auch mega stark, 26,1% in der Zielgruppe, mega stark für den Nachmittag. Und wenn das Topspiel nicht HSV gegen Köln ist, sondern zum Beispiel Dortmund gegen HSV, sieht man auch, das knallt richtig. 1,11 Millionen, sogar mehr Zielgruppenmarktanteil als die ARD-Sportschau. So, aber das ist ein Topspiel, da haben wir gedacht, Millionenmarke, schön und gut, jetzt kommst du mit dem Klassiker um die Ecke.
Ja, es war nicht nur ein Klassiker, es war der Rekordklassiker, kann man ja fast schon sagen, nämlich das Spiel, das Topspiel zwischen Dortmund gegen Bayern, nämlich das pulverisierte, nämlich komplett die Saisonwerte der Saison 25-26, nämlich mit 1,96 Millionen Zuschauern. Jetzt überlegt man, ja, das kann doch jeder, aber wenn man überlegt, dass es Pay-TV ist, ist es schon der Wahnsinn mit einem Marktanteil in der Zielgruppe von 25,5%, ist das wirklich eine Bestmarke, die ja schon teilweise sehr, sehr schwer zu knacken sind. Also das ist schon extrem krass. Also man hat mehr Menschen zum Beispiel vor dem Bildschirm gelockt als alle privaten Free-TV-Sender zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Also das sieht man Live-TV beim Thema Sport ist ja immer am Boom. Also das ist halt vielleicht der Shift. Serien und Filme laufen gar nicht mehr, aber Live-TV-Sport läuft besser und gefühlt seit eben je immer sehr, sehr gut, was Quoten angeht. Egal ob Free oder Pay.
Dafür lief der Nachmittag bei Sky natürlich nicht mehr so gut. In Anführungszeichen nur 600.000. Zielgruppe trotzdem gut. Abends Schalke gegen Kräuter Fürth bei RTL. Dann aber, naja, nicht ganz an die Millionenmarke drangekommen. In der zweiten Hälfte dann war doch darüber geklettert. So, und dann kommen wir schon zum Osterwochenende. An Karsamstag hat nämlich das Sportstudio richtig gefeiert. Denn die hat tatsächlich in der jungen Zielgruppe sogar noch mehr Zuschauer als die Sportschau eingesammelt. 1,8 Millionen insgesamt vor den Schirm gelockt. Das ist der beste Wert seit 3 Jahren für den Zielgruppenmarktanteil beim Sportstudio. Sky hat wieder die Millionenmarke am Nachmittag geknackt. Auch das Abendspiel kam auf 12,8 Reichweitenprozente. Das war wieder mal sehr, sehr stark. Die Sportschau auch wieder die 3 Millionen geknackt. Und jetzt am letzten Wochenende kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Das 500. Sky-Topspiel wurde ja auch gezeigt mit genau 1 Million Zuschauer. Die Sportschau 3,24 Millionen, das Sportstudio 1,5, unter anderem ja damit den ersten Bayern-Bildern vom Nachmittag. Und ja, das Zweitliga-Topspiel war jetzt nicht ganz so krass bei Nitro mit 550.000, Darmstadt gegen Hannover. Luca, was man aber wirklich sagen kann, dadurch, dass der Freitag jetzt zurück bei Sky ist, freut sich auch die Gastronomie.
Genau, die freut sich auch, nämlich das ist so ein bisschen ein Effizienzwunder. Man hat sich dadurch ja empfohlen, dass man insgesamt mehr Wochenumsatz bei der Bundesliga macht. Also in den Kneipen macht man dadurch ungefähr 33,4% aus jetzt dadurch, obwohl der Freitag ja nur 26,6% der Reichweite erzielt, generiert man mehr Umsatz als am klassischen Samstagnachmittag, nämlich 30,5% und Umsatz bei 30,4% Reichweite. Das ist jetzt ein bisschen so sehr viel Zahlendreherei, aber es macht ja, finde ich zumindest mal durchaus Sinn, weil abends gehen ja die Leute dann schon eher mal in die Kneipe rein und gerade auch zum Wochenendenstart.
Ja.
Und deshalb ist dann, ich sage es mal, selbst wenn ein Spiel am Flutlichtfreitag jetzt nicht das designierte Topspiel oder ein Spiel
Augsburg ist. Augsburg gegen Hoffenheim.
Zum Beispiel schaut man sich das vielleicht mal nebenbei an und wichtig ist, dass die Leute konsumieren und ja, das weiterhin relevant bleibt und da ja weiterhin immer noch viele Kneipen auf Sky setzen, ist ja, man beim Thema Gastronomie weiterhin vorne und der Freitag deshalb ja auch gar nicht so unwichtig, dass man den hat als Einzelspieloption. Sehr, sehr wichtig ja auch beim Thema Verkauf von Gastronomie Angeboten und auch eben für die Gastronomie selber.
Genau. Dann kommen wir weg von der Bundesliga. Luca hat eben schon gesagt, Sky Business freut sich. RTL freut sich auch über die lange Reise der deutschen Europapokalteams. Wir sind jetzt am Donnerstag gespannt auf die Rückspiele von Mainz und Freiburg direkt hintereinander bei dem Free TV. Stuttgart gegen Porto zur Erinnerung, da sind die rausgeflogen. Knapp 2,5 Millionen. Genk gegen Freiburg hat sich dann auch langsam hochgesteigert. Jetzt gegen Celta Vigo hat der Sportclub aber durchaus auch fast schon an der 3-Millionen-Marke geknatzt. Wobei diese Übertragungsfreakigkeit, Luca, kannst vielleicht nochmal gleich notieren bei den Bewertungen nachher mit Stefan Raab und Nitro RTL hingeschiebe, schon auch merkwürdig ist. Ja, und Länderspielpause war auch noch. Da muss man sagen, RTL hat sich das Beste seit November geholt, über 7 Millionen für die Schweiz gegen Deutschland vor die Schirme gezogen. Die ARD mit Philipp Sommers Schiedsrichterbeobachtung bei Deutschland gegen Ghana auf fast 8,3 Millionen geklettert, also hat das RTL-Spiel nochmal geknackt. Und jetzt, Achtung, festhalten, Frauenländerspiel, Luca. Guck mal, wenn das im linearen Fernsehen läuft, 2,4 Millionen im ersten. Das ZDF hat sich bei so manchem WM-Quali-Spiel in den letzten Wochen dafür entschieden, das nur im Stream zu zeigen. Da haben dann keine 2,4 Millionen zugeguckt, würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen.
Vor allen Dingen die Anschlusszeit war ja hier nochmal ein bisschen anders und das auch noch an einem Samstag. Das Länderspiel, was du meinst, in Norwegen, was das ZDF nur im Stream gezeigt hat. Das ARD-Länderspiel war ja in der Woche und vor allen Dingen irgendwie 17.45 Uhr, also irgendwie so auch wieder so eine ganz komische Anstoßzeit, also nicht ganz Abend, aber auch nicht ganz so, dass die Leute alle irgendwie zu Hause sind, also schon sehr kurios, dafür finde ich ist 2,4 Millionen im Schnitt ja auch noch sehr, sehr gut. Und das Thema Stream, das bereden wir gleich noch
drauf. Ja, genau. Dann hatten wir den Handball-Einstand bei RAN und da war es ja knapp 600.000. Ich denke mal, da muss man sich erstmal so ein bisschen einpendeln, wie das sich jetzt bei den großen Turnieren entwickelt. Die Formel 1 ist gestartet, auch schon ein paar Wochen her, aber der Australien-Grand Prix war erstaunlich stark. Fast 50% Marktanteil in der Zielgruppe 14 bis 49. Insgesamt fast 400 Leute zugeschaut. Mal gucken, was wir da so über die Saison verteilt noch für Werte bekommen. Und, Luca, auch da kommt ja wieder die Frage auf, zeigt RTL denn dieses Jahr noch Formel 1 Rennen?
Ja, also ich habe noch ein bisschen ein paar neue Zahlen. 300.000 ja nur in Japan. Sendezeit war jetzt auch nicht so optimal. In Österreich ist es noch was besser, muss man sagen. Da ist man ja sogar immer etwas besser als Sky, was dort die Quoten angeht. Aber du hast gesagt, mit 300.000 Zuschauern hat man jetzt mit dem Japan-Rennen ja auch noch den schlechtesten Quotenanteil geliefert für diese Saison. Wenn man vergleicht, ist das, ja, wie gesagt, man hatte 400.000 in Australien, 550 in China und Japan hatte man jetzt mit 300.000 den Tiefpunkt, obwohl der Marktanteil in Australien zum Beispiel 46% war, in China 25% und jetzt in Japan 25,4%.
Uhrzeit.
Nicht so gut. Wie gesagt, Uhrzeit liegt auch daran. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt zum nächsten Rennen, was ja auch noch lange auf sich warten lässt, wie da das Interesse dann wieder dann zurückkehren soll. Und beim Thema Free TV, schauen wir mal, was wird. Ich sag mal wieder, zweite Saisonhälfte.
Bei Social Media drehen sie aber frei bei RTL.
Können sie ja machen.
Ja. Mal gucken, ob da noch was kommt. So, und wir schließen die Quoten mit einem Blick auf den gestrigen Sonntag. Paris-Roubaix. Oh ja, 710.000 im ersten, 260.000 bei Eurosport macht zusammengeschlagen 1 Million. Ungefähr. Sind wir zufrieden? Ist es vielleicht ein bisschen dran vorbeigegangen im ersten? Oder also was meinst du dazu?
Jetzt auch nicht so krass Werbung dafür gemacht, ne? Also das war, fand ich, sehr spärlich. Also außer wenn man jetzt fleißiger Tourfunkhörer ist, dann hat man das ja schon seit letztem Jahr gewusst. Aber sonst hat man ja eigentlich nicht viel Werbung dazu gemacht. Selbst die Instagram-Slides von der Sportschau hatten jetzt nicht dediziert auf der ersten Seite so, ja, wir zeigen da drin jetzt hier, alle einschalten bitte, darauf hingewiesen. Deswegen muss ich es vielleicht noch einruckeln. 710.000, ich finde dafür die Eurosportquoten dann hingegen eigentlich dann ziemlich stark, wenn man überlegt, 260.000.
Mega gut.
Also ja. Das finde ich dann schon krass. Also dass es jetzt nicht so viel weniger ist. Aber vielleicht ist ja das Fachpublikum Radsport, Eurosport viel dedizierter unterwegs. Vielleicht haben die gesagt, nee, ARD machen wir nicht, das machen wir nur dann wieder für die Weinverkostung mit Michael Antwerpes. Und das hat vielleicht dann gefehlt. Aber da kommen wir natürlich auch gleich nochmal zu sprechen.
Ja, wir haben ja einige Hörerinnen und Hörer da draußen, die uns letzten Sommer schon für verrückt erklärt haben, warum wir als Radsport-Ultras denn die Tour de France im Ersten gucken würden. Naja, gut. Aber genau, was haben wir noch? Die Handballfrauen bei ProSieben Max bis zu 200.000 beim Kantersieg gegen Belgien. Sportlich war es schon recht klar. WM-Quali schon sicher. ProSieben Max ungewohnter Sender. Also auch da sagen wir, warten wir es ab, was sich dann bei den Turnieren tut. Eine Guckempfehlung haben wir noch zum Hintergrund. Wie läuft so eine Bundesliga-Produktion ab? Schaut mal nach What Happens Behind the Scenes at Der Klassiker auf dem YouTube-Kanal vom BVB. Und dann sind wir jetzt endlich, oh Gott, mit Blick auf die Zeit, bei der Bewertung angekommen, Luca. Was, fangen wir mal mit der Champions League an? Nee, wir fangen erstmal mit dem Thema an, was wir noch ergänzen wollten, damit wir das nicht vergessen. RTL, Zweitliga-Topspiel und Stefan Raab oder Europa League und Stefan Raab vor allem.
Europa League, Stefan Raab, das Thema mit dem, dass man die Europa League auf zwei Sendern zeigt, weil die Highlights müssen ja auch noch irgendwie
manchmal, aber nicht immer
verwurstet werden. Ja, wenn man es kann, ne?
Jetzt am Donnerstag zum Beispiel laufen die Spiele wieder nur bei RTL, aber nicht bei Nitro. Dafür gibt es dann die Nachberichterstattung mit den Highlights der anderen Spielen bei Nitro. Naja, so, was fällt uns in der Champions League auf, Luca? Ich finde, so ein bisschen gerade schlummert eine kleine Aufregung in mir, die sehr nach 2018 klingt, nämlich die Werbefenster von DAZN. Ich habe gestern Mainz gegen Freiburg getickert. Ich habe auch Liverpool bei PSG getickert und habe mich doch sehr gewundert über die Platzierung der Werbung, über die Art und Weise der Werbung, weil es war wieder wirklich minutenlang irgendwelche Stockbilder zu sehen. Dann zeigt mir wenigstens unkommentiert das Stadion. Also das verstehe ich nicht. Wenn ihr keine Werbung verkauft, tut mir das wirklich leid. Aber dann zeigt doch nicht immer das Gleiche.
Gut, wenn man vielleicht sagt, man hat so und so lang das Werbefenster und man will dann und dann reingehen, keine Ahnung, wie das ist. Aber gut ist das nicht, auf jeden Fall nicht. Also ich finde es auch manchmal viel zu viel, vor allen Dingen,
Über das Timing sprechen wir noch gar nicht.
Nee, yeah, aber allein, dass es viel ist, aber das Timing kommt da auch noch dazu. Wo war das auch in der Champions League, dass man dann teilweise in der Hymne aus der Werbung zurückgekommen ist? Das fand ich auch sehr, sehr kurios.
Wir haben mit dem Kollegen Nico Mannstein die Champions League geschaut am Mittwoch, am vergangenen Mittwoch. Man war bei beiden Viertelfinal-Hinspielen vor Ort, das sah super aus. Wir mögen alle das neue Konferenzstudio, du hast die beiden Comcams gehabt und dann ging es ja los mit Champions League-Hymne, dann kam die Werbung und dann kam ja noch eine Werbung eigentlich, wo man in den Spielen zuvor, ich erinnere mich an Leverkusen gegen Olympiakos Piräus zum Beispiel, überhaupt keinen Golden Break, heißt es ja dann, hatte das viel komplett weg, jetzt sind sie wieder durchgedreht. Es ist also vom Timing her wirklich abenteuerlich. Oder im Achtelfinale, Sporting gegen Bodø Glimt geht noch in die Verlängerung und dann wird gesagt, weil es die frühe Anschlusszeit ist, okay, guckt doch das Einzelspiel zu Ende und danach schaltet später auf die Konferenz um, statt das Spiel von vornherein mit in die Konferenz einzuplanen, weil man kann ja immer davon ausgehen, dass man halt einen Rückstand aus dem Hinspiel aufholt.
Ja gut, finde ich, das ist jetzt vielleicht ein Meckern auf hohem Niveau, aber ich finde das Thema Werbung und wie es man ist das ja dann platziert, auch schon viel schlimmer. Also, dass man, Also man hat ja immer dieses Ding, dass man nach den Aufstellungen nochmal einen Spot macht, also einen UEFA-Spot, wo die Partner der UEFA präsentiert werden, was ja
Lieferando.
Normal ist. Genau, ja. Unter anderem. Aber das ist dann, also das ist dann auch wirklich teilweise sehr, also sehr viel. Vor allen Dingen, wenn man sieht, wie Prime das macht, die machen dann das Splitscreen rein und machen einen Spot mit der UEFA-Werbung quasi und dann geht's wieder zurück, finde ich's okay. Zählt sich da im Rahmen.
Ja, ihr wisst es da draußen, ich habe dienstags oft Chor, von daher komme ich selten in die Prime-Übertragung. War schon gut bei Real gegen Bayern. Ein paar Spiele haben sie ja noch. So, anderes Thema, Europa League, Luca. Hast du eigentlich Braga gegen Betis Sevilla geguckt am Mittwoch in der Europa League, dieses vorverlegte Spiel?
Konnte ich gucken.
Wo das denn?
Ah, da muss man zwischenzeitlich mal ganz schnell woanders wohnen und dann wieder zurückkommen, dann geht das.
Und wie heißt der Sender?
Der war auch mal in Deutschland, Servus TV.
Und das ist sogar Free-TV, oder?
Ja, das ist tatsächlich Free-TV.
Und da saß dann ein Kommentator in Salzburg in der Box und hat halt das Spiel Braga gegen Betis kommentiert, weil da zwei, drei Österreicher mitgemacht haben.
Nee. Waren ja sogar vor Ort.
Vor Ort?
Ja,
bei
ja.
Braga gegen Betis?
Ja.
Welche von den beiden Mannschaften spielt in der österreichischen Bundesliga?
Ja, keiner.
Und wie war das in Deutschland?
War keiner
vor Ort.
Hat auch keiner gezeigt.
So, und das verstehe ich nicht. Es ist ja sogar, also, es ist Viertelfinale Europapokal. Dass ihr nicht alle Spiele in die Konferenz einbaut im Verlauf einer kompletten Saison. Und dass ihr auch nicht, also, ich kann inzwischen selbst akzeptieren, dass ihr nicht das hinterletzte Conference League Spiel unkommentiert irgendwo laufen lasst, aber ein Europapokal Viertelfinale an der Standalone-Anschlusszeit nicht irgendwie, also, der gute Freund Pipo Konrad hat ja gerne mal so Standalone-Spiele an einem anderen Tag kommentiert. Warum geht das denn da nicht?
Vor allen Dingen, es wäre jetzt nicht so, dass auch in Köln lebende Kommentatoren für RTL auch kurze Wege hätten. Dass das gehen würde. Also man muss ja keine krasse Rahmenberichterstattung machen, weil ich ja einfach...
Ist das dann das Kostensparen?
Weiß ich nicht. Also ich denke mir so, wenn du Recht hast, musst du auch Rechte verkaufen. Ne? Also dann musst du es auch an den Mann bringen, sag ich jetzt einfach mal so. Ne? Also weiß ich nicht,
ja,
was
und
die
dann auf der anderen
UEFA
Seite
davon hält, dass du das dann nicht live zeigst.
Ja, und den anderen Leuten musst du es natürlich auch erklären. Schöne Grüße an die Kommentarspalte beim kommentatorenblog.de. Da müssen wir ja jeden Spieltag erklären, warum es für einige Spiele zwei komplette Kommentatorenteams gibt. Separat.
Ja, das ist richtig. Also das kann ich ja nur irgendwo verstehen. Dass es
ich
das
auch.
Gibt, also ich finde es ja an sich gut, dass man das macht, aber dann kann ich ja nicht verstehen, dass man dann sagt, okay, wir zeigen Spiele einfach jetzt im Viertelfinale gar nicht. Also dass man in der Ligaphase das nicht zeigt, in der Conference League sage ich, geschenkt, aber in der Ligaphase, also in der Viertelfinalphase der Conference und Europa League sollte man schon alle Spiele zeigen. Ich meine, das ist jetzt Novo mit Prager gegen, was war es, Panathinaikos?
Betis.
Entschuldigung.
Übrigens, die Paarung, aus der einer der Halbfinalgegner für den SC Freiburg
ja, richtig. Können. Das war ja nicht mal ein unwichtiges Spiel. Deswegen, also das sollte man schon zeigen.
Also, ich meine, wir haben ja den Gag von unterschiedlichen Fernsehanstalten oder Streamingdiensten in den letzten Monaten bekommen. Magenta hat Patrick Ittrich ein Abo geschenkt. Prime hat Monceau Compagnie ein Prime-Abo geschenkt. Man hätte Julian Schuster gar kein, also der hätte mit dem RTL Plus Abo gar nichts anfangen können, wenn er seinen Gegner scouten will.
Nee. Der guckt dann, der buddelt sich das auch oder guckt.
und guckt dann auch Servus TV.
Oder, ja, Blue ist ja auch bei Schweiz, ist kurze Wege, Frankreich ist so ein Thema, Sky Sport Austria hat ja auch gezeigt, also in Österreich haben ja zwei Sender das gezeigt.
Ja. Es war.
Macht mit der Info, was ihr wollt.
Ja, Women's Champions League bei Disney Plus. Du, bitteschön.
Ist ein positives Thema. Da kann man jetzt sich wieder abreagieren.
Vor Ort.
Vor Ort, bei den deutschen Spielen. Anna-Sara Larrinne und Josephine Henning. Sehr gut, muss ich sagen. Waren in Lyon, waren in München, waren in Manchester und waren in Wolfsburg. Also von daher.
Wie lange Vorbericht?
Man hat angefangen 20 Uhr 25, also immer so 20 Minuten oder sogar eine halbe Stunde, bevor quasi das World Feed losging. Und das World Feed bei Disney Plus geht ja immer so 10 Minuten vorher los. Also so, man hatte so 20 Minuten, nur 25 Minuten Vorbericht.
Gut, sagst du.
Also dann auch mit Interviews vor, also Spielerinnen-Interviews und Trainer-Interviews auf der eigenen Sprache auch noch, wenn es natürlich dann deutsche Spielerinnen sind oder deutschsprachige Spielerinnen sind
Ja.
oder Trainer, die der deutschen Sprache mächtig sind. Das war schon sehr, sehr gut. Auch Post-Match-Interviews war gut. Halbzeitanalyse gab es auch. Also es war nicht einfach dann so wie hier The Zone Timeout, einfach irgendwie nochmal Werbung und alte Sachen gezeigt. Das war dementsprechend auch gut gemacht. Also es war jetzt keine Riesencrew, aber ganz ehrlich, brauchst du auch gar nicht. Ich finde, dass man das dann,
Ja.
also das ist ja auf jeden Fall mal eine deutliche Weiterentwicklung im Vergleich zu
So
The
wie Blue
Zone.
Champions League vor Ort auch, ja.
Das war eine Weiterentwicklung zu The Zone, vor allen Dingen, weil ja, also die Engländer waren ja immer vor Ort bei den Champions League Spielen der Frauen, aber zum Beispiel waren ja auch der von dem Gegner, also das deutsche Team war vor Ort und auch von dem Gegner wurde der aus dem Land, also ja, wenn die Engländer vor Ort sind, wenn jetzt Bayern gegen Manchester spielt, sind die Engländer immer da, also hat sich das erübrigt, aber zum Beispiel waren bei Wolfsburg gegen Lyon waren drei Teams vor Ort, nämlich die Deutschen, die Engländer und halt eben die Franzosen. Also es war, fand ich, wie gesagt, eine deutliche Weiterentwicklung im Vergleich zu The Zone, weil The Zone hatte ja nur in Anführungszeichen dann den englischen Broadcast und keinen deutschen oder
Und wenn es noch
landesspezifischen
weitergegangen
Broadcast.
wäre, hätten wir ja sogar Free-TV-Angebot bekommen.
Gut, kommt ja jetzt auch, ne? Also
Ja,
für
genau.
das Halbfinale, für Bayern gegen Barcelona wird ja im
Gut,
ZDF gezeigt.
soweit. Genau, auch linear, soweit ich
Ja,
das
genau.
gesehen habe, ne? Ja, also das ist ein richtiges Zeichen. Dann kommen wir zu einem Gegenbeispiel, nämlich der zweiten Liga im europäischen Vereinsfußball, der Women's Europa Cup. Da war die Frankfurter Eintracht drin und der Kollege Karl vom Kommentatorenblock fasst gut zusammen. Die Halbfinalspiele der Eintracht Frauen im Europacup gibt es hingegen leider weiter nur als Audio. Man fragt sich schon, woran das hängt, dass dabei die Eigenvermarktung mehr Vorteile hat als eine Lizenzvergabe an einen TV-Sender, kann man sich fast nicht vorstellen. Zumindest die Reichweite ist definitiv nicht so groß. Das ist tatsächlich schon bemerkenswert. Also ich habe es mir auch angehört natürlich. Ich habe es nicht verstanden. Also HR-Livestream auf der anderen Seite schreibt Karl auch, großes Lob an den HR. Die haben Pokalfinale im Rollstuhlbasketball und die deutsche Meisterschaft im Bouldern im Livestream gezeigt, aber wenn die Eintracht Frauen Europapokal spielen, dann funktioniert es nicht. Das ist schon wild.
Die Frage, wie viel die UEFA eben verlangt, ob es dann sowas wie eine Saison gibt, nur für ein Team, keine Ahnung. Da müsste man die Rechteausschreibung dann
Einzelne
wissen,
Spiele.
einzelne
Weiß ich
Spiele,
nicht.
ne, deswegen. Aber ich glaube aber, dass die UEFA sich mit dem Europacup auch vielleicht ein bisschen was besser oder sich das besser vorgestellt hat. Ich frage mich halt auch nicht, oder ich frage mich in dem Sinne, warum man nicht gesagt hat, okay, man macht mit dem Europacup. Man setzt das mit der gleichen Rechteperiode an, mit der neuen Champions League-Rechtevergabe, dass man sagt, okay, Europacup läuft auch bei Disney Plus. Also hätte man ja machen können für das erste oder für die erste Zeit, dass man sagt, okay, der läuft so langsam an und dann wird er immer größer und dann bleibt es halt bei Disney Plus oder kommt halt dann, wird irgendwann ausgekoppelt oder bleibt halt weiterhin im Champions League-Format drin, weil die Conference League wird ja auch nicht separat ausgeschrieben, sondern ist ja auch dann ein Paket, was du mit der Europa League zusammenkaufst.
Ja, so ist es. Also, vielleicht ins eigene Bein geschossen, aber wir hoffen da auf jeden Fall auf Besserung. Dann noch eine Frage an den optischen Freund Luca Storms. Die Aufstellung zu Beginn der DAZN-Bundesliga-Konferenz in den letzten Wochen. Ich habe mir jetzt eine neue Brille machen lassen beim Optiker. Aber viel größer ist es nicht geworden.
Ist nicht.
Also schwierig zu erkennen teilweise, weil der Splitscreen ist so klein im Vergleich zu dem. Ja, oder? Habe ich das.
Nein, es stimmt ja auch, aber ich weiß nicht, was
Find's
dein Optiker
komisch.
daran ändern sollte.
Ja, das sollte eine kleine Spitze sein. Aber ich find's ein bisschen komisch, dass es gerade so schlecht formatiert ist. Ich
Ja.
hoffe, das pendelt sich in den nächsten Wochen wieder ein. Wir gratulieren an der Stelle Sky Sport zum 500. Bundesliga-Topspiel. Wurde am Samstag groß gefeiert. Die Doku ist so, ja, wir hätten uns ein bisschen mehr historische Bilder gewünscht, glaube ich, aus alten Topspielen, ne?
Das wünschen wir uns doch immer. Wir sind doch hier die.
Das DFL-Archiv.
Ruft uns an.
Ja. Also die meisten Einblicke ins DFL-Archiv, also ich durfte immer ein paar Monate stöbern. Luca Storbs einziges Wissen über das DFL-Archiv ist aus den Insta-Stories von Thomas Wagner, wenn er sich selber im Stadion der Freundschaft in Cottbus 2002 wiederfindet. Ja, ein Daumen hoch für Luca, der Webcam. Wir loben an der Stelle aber auch DAZN nochmal für die internationale Präsenz in den letzten Wochen. Bei der Serie A, bei La Liga haben wir es ja auch schon vor einigen Monaten beim El Clasico gesehen, im FA Cup, war die Konstruktion jetzt natürlich ein bisschen komisch mit Reporter und Experte vor Ort. Einer kommentiert alleine, aber die waren danach auf dem Weg zur Bundesliga. Jetzt am Sonntag, Luca, Arsenal gegen Manchester City oder andersrum, weiß ich gerade gar nicht. Komplette Kuh. Würde sich fast anbieten, dass man Sky mal dahin schickt. Seit die Premier League-Rechte haben, wenn ich es richtig zusammengezählt habe mit Kollege Mannstein, dreimal nur mit komplettem Team vor Ort.
Das ist krass.
Klar, also, die haben immer einen Fielder da stehen bei Match of the Week, weiß ich. Aber, also, das wäre doch mal was.
Manchester City gegen Arsenal, also in Manchester wäre ja das Spiel. Ja, würde sich zumindest anbieten. Ich meine, der Punkteabstand, zumindest meines Wissens nach, sehr knapp. Also wenn man dort das direkte Duell gewinnen sollte, also Manchester City.
6 Punkte und ein Spiel weniger,
glaube ich. Dann sind es aktuell 6 Punkte, ein Spiel weniger. Und bei Sieg ist es dann Punktgleichheit, wenn man das so sehen möchte, weil das Spiel würde und sie würden es gewinnen, ist es dann Punktgleichheit. Aber es ist auf jeden Fall noch spannend in der Premier League und da könnte man das ja mal machen. Aber
das ist wahrscheinlich schon zu spät.
Who knows? Keine Ahnung. Vielleicht macht man noch was.
Überraschen Sie uns, ja. Genau, dann nehmen wir das ZDF als Anhaltspunkt und gleiten so langsam rüber zu den Lachern der Woche. Wir konnten uns nicht entscheiden. Es ist auch einiges passiert die letzten Wochen. Von daher gebe ich euch nochmal den Hinweis mit. Ihr mögt ja sicherlich alle die Titelmusik von den Rosenheim-Cops. Ich eigentlich auch. Außer wenn parallel das Weltcup-Finale der Skifliegerin in Planitza ist. Dann habe ich auch gerne Skifliegen im ZDF. Programm und nicht die Rosen im Kopf. Aber das ist eine andere Sache. Was hätte sich eigentlich Claudia Neumann angeguckt? Weiß ich gar nicht. Rosen im Kopf oder das Weltcup-Finale? Ich weiß jedenfalls, du hast es ja vorhin schon angerissen, ich auch. Ein Länderspiel WM-Quali der Frauen in Stavanger mit einer Übertragungsmodalität, wie ich sie in meinem Leben noch nie gesehen habe. Luca, kriegen wir da Audio-Zusammenschnitt hin? Aber ich glaube, wir müssen erstmal beschreiben, wie es aussah. Vielleicht fasst es mal zusammen.
Also ein Audio-Zusammenschnitt wäre eigentlich fies, weil man muss das mit Bild sehen. Also das ist einfach...
Guckt's euch an.
Also mir tut da wirklich Claudia Neumann leid. Also egal, wer da jetzt auch gesessen hätte, dass du da, also On-Field-Reporter, also Moderator, Kommentator und Field-Reporterin in einem bist. Also das ist ja, also ich sag's jetzt so, wie es ist, dass sich das ZDF das überhaupt traut, finde ich schon sehr mutig. Also sie muss ja wirklich alles machen. Sie war in der Halbzeit unterwegs. Sie war
über die Tribüne gelaufen.
Also die hatten die Tribüne noch gezeigt. Es war ein Kameramann mit dabei, offensichtlich, weil hätte sie die Kamera noch gemacht mit ihrem Handy oder was weiß ich, mit der GoPro. Das wäre noch besser gewesen. Aber also das ist wirklich der Wahnsinn. Und es haben sich ja auch zu Recht wieder viele aufgeregt, weil das Ding wieder nur im Stream lief. Also stell dir mal vor, das wäre so im linearen TV gelaufen. Ich glaube, den Leuten wäre spätestens beim Gang runter zur Halbzeitanalyse oder zum Halbzeitinterview, wo der Kameramann runterläuft, die Treppen zum Feld schlecht geworden. Also das ist der Wahnsinn.
Und wir sagen es an der Stelle ganz deutlich. Der Kameramann, sie hat den Namen auch erwähnt, ich habe ihn aber gerade nicht parat, und Claudia Neumann haben das überragend gelöst.
Ja.
Aber überragend gelöst, wirklich. Und Luca hat es eben gesagt, ich werfe jetzt mal das Wort Armutszeugnis in den Raum. Also klar, ich stelle mir gerade vor, wie das im linearen Fernsehen gelaufen ist. Also googelt, also guckt in der ZDF-Mediathek nach, Norwegen gegen Deutschland, WM-Qualifikation. Euch wird als erstes angezeigt Claudia Neumann, wie sie mit einem ZDF-Handmikro und Headset auf dem Ohr, auf dem Kopf, in die Übertragung einsteigt, weil die Headset-Mikrospur natürlich mit dem Worldfeed synchronisiert ist. Das, was sie sagt, in ihr Handmikro, aber mit der ZDF-Kamera. Deswegen ist es nötig, dass sie Handmikro und Headset braucht. dann muss umgeschnitten werden, jetzt zwischendrin, wenn sie dann von der, wie auch immer, Moderatorinnen, Reporterinnen-Geschichte in die Kommentatorinnen-Rolle schlüpfen möchte. Dann läuft sie über die Tribüne hoch und runter, von dem Platz und wieder runter und hoch und so weiter und so fort. Es ist wirklich, wirklich krass.
Also das ist wirklich...
Ich dachte, ich sehe nicht richtig.
Ja. Muss man gesehen haben. Muss man gesehen haben. Also Claudia Neumann und alle, die in Norwegen waren bei diesem Länderspiel, größten Respekt. Aber ist nicht nochmal so. Also bitte, das war, wenn es ein Experiment war, es war gut gemacht. Also die, die es machen mussten, haben es sehr gut gemacht, aber nicht nochmal. Also das ist wirklich, also das war nix. Leider, also in die Umsetzung bitte nochmal über, also, nee, also, sorry.
Gerne Kosten sparen, aber...
Naja. Das ist zu viel. Das ist zu viel Kosten sparen. Das ist wirklich zu viel Kosten.
Luca möchte seinen Rundfunkbeitrag nochmal erhöht bekommen. So, wir
machen
weiter.
Von mir aus gerne.
Wir machen weiter mit den Lachern der Woche und steigen ein mit einem Ritt durch die Sky-Bundesliga. Und wir starten mit Hannes Herrmann und einem freudschen Versprecher.
Marco Friedl, Rotbremse. Habe ich Rotbremse gesagt? Notbremse.
Die Rotbremse bei Köln gegen Bremen, Luca. Sehr schön.
Könnte auch so ein Insekt sein. Die Rotbremse kreuzt durch Deutschland. Was weiß ich. Ganz gefährlich. Aber Hannes Herrmann, ja. Zwischen Champions League noch ein Real-Life-Spiel zu machen, wahrscheinlich auch überfrachtet das einem und hat es ja auch gut gelöst. Also, dass er sich selber nochmal hinterfragt hat, dass er Rotbremse sagt, fand ich schon wieder super.
Ja, dann hat sich Thomas Drukeschitz von Kanal Plus unterdessen aufgeregt, dass man bei DAZN von dem Gregerl spricht, wenn man über Michael Gregoritsch spricht, in einer, ich sag mal so, doppelten Audioversion bekommt ihr jetzt mal den Ursprung und die Verarbeitung dieser Geschichte dargeboten durch erst Oliver Forster und dann Frank Buschmann und Florian Spitz-Sommerfeld.
Fairplay-Medaille für das Gregerl, für den Österreicher. Gregerl und Aitekin. Was für eine Szene, Freunde.
Hast du gesehen? Der Gregerl. Ich habe neulich irgendwann mal irgendwo gehört, der Gregerl. Gregoritsch war nur noch der Gregerl.
Ich glaube sogar, das hat Chris Ilzer auf der Pressekonferenz auch gesagt. Also in Österreich hat er, glaube ich, ganz fix diesen Namen.
Der Gregoritsch! Oder wie du sagen würdest, Gregerl!
Augsburg gegen Hoffenheim, Luca. Wie stehst du zu der Gregerl-Debatte?
Ich fand's super. Immer weiter damit. Das Gregerl, der Gregerl. Es war quasi wieder Crossbro-Zeit. Bei Sky und auch, ja, also. Super. Toll. Nee, sag ich's gut. Weiter geht's mit schnellen Gefährten und schnellen Spielern.
Trompe für Downs, Stange für Königsdörfer, also die Hamburger Offensive wird sich neu formieren. Mal gucken, inwieweit sie das inhaltlich tun. Dompe, schnellster Hamburger, auch im Straßenverkehr.
Nicht nur auf dem Platz.
Ja. Schweren rechten Fuß, ne?
Ja, drückt das Gaspedal teilweise sehr tief durch.
Schon Luc Dompe, HSV gegen Köln. Also das Lustigste an der Geschichte eben, Luca, waren ja fast schon die Pausen, die Wolf und Lothar gemacht haben.
Ja, sehr guter Gag, auf jeden Fall. Also schnell unterwegs, auch auf und neben dem Platz. Die Geschichte ja auch weitestreichend auserzählt und durch die Medien gegangen, rund um Jean-Luc Dompe. Und Ansgar Brinkmann ja auch immer gut unterwegs im Fernsehen beziehungsweise bei unterschiedlichen Formaten. Dein Lieblingsformat, der Zweitliga-Talk, AVK und Tusche, auch immer ein großes Thema. Da war er dabei und ja, was er dazu...
Es sollte eine Abmoderation geben und dann ist ihm was runtergefallen. Konnte ich natürlich nicht widerstehen am Jahrestag des Arminia-Siegs über Leverkusen im DFB-Pokal-Halbfinale, aber hört selbst.
Klosi in 2-1 für Bielefeld, gut, muss er,
ist klar. Klosi muss das ja machen.
Fällt bei, was ist da los bei Ansgar? Warte mal, wir holen ihn mal kurz rein, was ist los bei dir, Ansgar? Alles umgefallen, ey. Junge.
Da ist was los. Ich hab das Handy auf dem Podest gebaut, das ist gerade zusammengekracht. Sorry, Jungs.
Kein Problem, ciao. Ich schalte mal den Ton bei dir ab. Jetzt. Tschüss, Asgard. Da nochmal die.
Ja, einfach an der Stelle beste Grüße an Hartmut von Kameke, der diese Sendung komplett alleine fährt. Es ist wirklich Wahnsinn. Und der kann nichts groß nachbearbeiten, weil der drückt alles live rein und raus. Es ist wirklich ein Abenteuer. Da mal daneben zu sitzen, Grüße gehen raus, HVK.
Er ist quasi Claudia Neumann von Sky. Weil er macht quasi auch alles selber.
Quasi, ja, richtig. Außer, dass er dabei keine Treppen runterlaufen muss.
Ja, da muss er, genau, kommentieren und er kommentiert zum, und ja, er macht zumindest nicht noch irgendwie eine Doppelrolle. Das ist zumindest meine Sache. Aber anders halt.
So.
Mein Gott.
Und ich schließe mit der Frage, Luca, hast du schon mal ein Tor gegen Toni Schumacher geschossen?
Nee. Ich glaube, das wird auch in meiner Lebenszeit zumindest nicht mehr so schnell passieren. Wenn es passiert.
Okay, würde. Dann springen wir nochmal zurück zum Spiel HSV gegen Köln und einer sehr, sehr lustigen Diskussion zwischen Julian Simic und Lothar Matthäus. Bitteschön.
Wer hat ein Tor schon mal so gemacht wie Vera von euch beiden?
Sehr gut.
Gegen wen?
Ja, ich auch.
Ja?
Ich gegen Toni Schumacher in Köln.
Gegen wen?
Toni Schumacher, war ein Nationaltorhüter vor deiner Zeit.
Das bringen wir ihm zum Geburtstag mit in der nächsten Woche, das Tor.
Kommt. Ja, das kommt. Per Post.
Das machen wir. Ja.
So, war ein richtiges Spiel damals. Ja? FC Köln.
Wir recherchieren.
Ja, der FC Köln, der Ben Zweiter. Daumen gegen Lattek.
Und Torwartfehler oder einfach gut gemacht?
Ja, einfach super gemacht.
Okay.
Und die beiden unterhalten sich noch ein bisschen. Ja. Wir gucken mal auf den Nachmittag. Marcel Meiner mit Leverkusen gegen Bayern.
Er hat doch gefragt. Ja. Ein emotionaler Wasserkompanie.
Ja, und dann durfte Marcel Meiner doch mit der Spielzusammenfassung anfangen. Luca, hat sich doch wieder einiges zusammen angesammelt. Ich denke, es war einiges Lustiges dabei. Und wie gesagt, also die Empfehlung geht nochmal raus. Nicht nur die Doku auf dem BVB-YouTube-Kanal sich anzuhören, die ich eben erwähnt habe, sondern vor allem auch das Länderspiel der Frauen, WM-Quali, Fußball, Norwegen gegen Deutschland mit Claudia Neumann in Stavanger.
Richtig. Also, wie sagt man es so schön? In Neudeutschen, Must-Watch für alle da draußen.
In diesem Sinne.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht, David. Danke für deine Zeit.
Danke gleichfalls. 1,5 Stunden ist auch mal wieder genau unsere Grenze, würde ich sagen. Von daher machen wir es nicht länger als nötig. Schreibt und folgt uns rein bei Instagram @screentime.sport und wir hören uns, ich sag mal so, bald wieder.
Irgendwann kommt auch wieder der 2-Wochen-Rhythmus rein. Dafür müssen die anderen auch mitziehen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal hier bei Screentime Sport.